Hannes, willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal Das Nähkästchen des Fußballs. Und heute zum allerersten Mal eine Folge mit Gast. Ich freue mich riesig darauf. Der darf sich einfach selbst mal vorstellen. Ich möchte da nicht vorweggreifen und gibt mal direkt mal ab.
Ja, hi alle zusammen. Ich bin der Dirk von EAD Sportscards. Vielleicht habt ihr die Kinder schon das ein oder andere Mal gesehen auf Instagram oder auf TikTok. Und das wird auch unser Thema heute Abend sein.
Ja, natürlich ist mal die Frage, die ich mir schon seit langer Zeit stelle. Wie kommt man etwa zu dem Namen, so ganz grundsätzlich? Was hat das für eine Bedeutung?
EAD Sportscards?
Ja, genau.
Ja, das ist im Prinzip die Abkürzung von unseren Vornamen, ne?
Ah. Also
EADS, ne? Elias, Aaron, Dirk und Savinch. Das sind wir vier und Sportscards ist dann halt das Hobby, was dazu gehört.
Jetzt habe ich verstanden. Na, ich dachte, wie hat das was mit EA zu tun? Oder? Aber jetzt habe ich es herausgefunden. Okay. Ja, ich habe schon mal meine erste Frage gestellt. Na, vielleicht will ich auch nicht auf TikTok kennen, da hast du ja auch 30.000 Follower. Ja, was machst du denn da so auf TikTok und auf Instagram?
Ja, was mache ich, ne? Wir haben so ein ganz verrücktes Hobby. Mittlerweile wir. Das heißt, wir treffen die Fußballer persönlich und lassen uns die Trading Cards unterschreiben, also die kleinen Kärtchen, die von Panini oder von Topps dann kommen, wenn wir sie dann treffen. Das ist im Prinzip unser Hobby. Und in der heutigen Zeit ja, ist das halt ein bisschen schwierig geworden, irgendwie mit Fotoalbum und Fotos ausdrucken und Fotoalbum gestalten. Es gibt zwar Fotobücher, aber das kostet halt relativ viel Zeit und viel Zeitaufwand. Deswegen habe ich gedacht, komm, die Jungs wollten immer Fotos machen, irgendwie von den Spielern, ne, damit sie mal was haben, aber wenn das Handy weg ist, ja, oder ist es geklaut oder verloren oder kaputt gegangen, dann sind die Bilder nachher alle weg. Und das wäre halt schade. Und dann habe ich halt gedacht, naja gut, komm, dann nutze das halt und stell es in die sozialen Medien ein, ob das jetzt Instagram ist oder ob das jetzt TikTok ist. Ja, und da besteht dann halt logischerweise die Möglichkeit für die Jungs, egal ob das Handy weg ist oder nicht, die können weltweit, können sie, wenn sie wollen, drauf zugreifen. Und es geht nichts verloren, ne? Also das war so der Hintergrund, warum wir das gemacht haben. Dass dann, sagen wir es mal so, innerhalb jetzt von einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie da 30.000 oder 32.000 Follower irgendwie da sind in TikTok. Das finde ich erstaunlich, freut mich aber auch und es spornt natürlich auch an, das weiter zu teilen und weiterzumachen. Ne? Aber die Ursprungsidee, die bleibt natürlich bestehen.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, das auch mal ein bisschen, sag mal, oldschool zu machen. Also ich denke, die meisten auch der Zuhörerinnen und Zuhörer haben wahrscheinlich auch damals schon diese Karten gesammelt. Ich habe da auch noch meine uralten Hefte drin. Ich sag mal, die haben auf jeden Fall nicht verloren. Die werden immer noch irgendwo im Schrank sein, mehr oder weniger präsent. Ich habe da natürlich nicht so tolle Autogramme drauf, aber das, ich finde schon mal die Grundlage sehr gut. Habe ich auf jeden Fall auch noch eine Beziehung zu. Und wenn ich das ja auch, ich verfolge es eigentlich jeden Tag, auch schon bevor ich angefragt habe für den Podcast, habe ich eigentlich schon immer jeden Tag geschaut, kommt ein neues Video raus oder nicht. Und habe mir dann immer angeschaut, wo so wart und hat auf jeden Fall sich ja spannend angehört. Deswegen auch meine Frage, erstmal, warum macht ihr das? Also, welche Motivation habt ihr euch für dazu entschieden, das Hobby zu machen?
Ja, das Hobby stammt von mir, also von Papas Seite. Und angefangen hat das 1994, also sage und schreibe es jetzt 28. Jahr. Und da war ich zusammen mit meinen Eltern im Urlaub in Chicago und war damals ein ultra heißer Michael Jordan Fan, ja, mit allem irgendwie, was dazugehört. Und direkt neben unserem Hotel war ein Cardshop, so ein richtig cooler, ursprünglicher, eingesessener Cardshop mit Baseballkarten, mit Footballkarten, mit Basketballkarten. Und der hatte tatsächlich eine unterschriebene Michael Jordan Karte Chicago, ne? Also man ist natürlich hingefahren wegen Michael Jordan, ja. Aber der hatte eine unterschriebene Michael Jordan Karte im Schaufenster liegen für 100 US-Dollar. Und das war so das Magnet. Immer wenn wir zum Hotel gegangen sind, dann musste ich da vorbeilaufen und konnte es eigentlich nicht glauben, irgendwie, dass Michael Jordan diese Karte in der Hand hatte, diese Karte unterschrieben hat. Und das hat halt irgendwie mir so eine Faszination ausgelöst. Ja, und netterweise hat mein Vater mir dann diese Karte gekauft, ja, und da, das war im Prinzip der Start von dem Hobby und zurückgekommen in Deutschland. Ja, habe ich dann den rauen Alltag überlebt, ja, indem ich dann halt gemerkt habe, hups, in Deutschland gibt es da gar keine Karten für Basketball, ja, weil ich wollte mir selber die Karten unterschreiben lassen, aber in Deutschland war halt nichts mit Basketball. Und was gab es in Deutschland für Karten von Panini, ne? Panini Bundesliga 1995, die habe ich dann in einem Konsum, ja, oder Coop, wie es dann hieß, habe ich dann die Karten an der Kasse gefunden und habe gedacht, ey, das müsste doch dieselbe Größe sein, ja, kaufst du dir mal ein, zwei Päckchen noch, damals logischerweise halt als Schüler. Ja, und habe mir die Päckchen gekauft und Tatsache, das war die gleiche Größe, ne? Und klar, wenn man es heute mal realistisch sieht, ne, in Deutschland ist Basketball nicht so prominent wie Fußball und wenn sich ein Kartenmarkt lohnt, dann für einen Fußballmarkt, ne? Also zumindest zur damaligen Zeit, ne? Das war der Start. Und dann habe ich natürlich, Fußball hat mich überhaupt nicht interessiert. Also ist vielleicht auch noch mal ganz witzig. Ja, aber die Karten haben es dann halt interessant gemacht, ne? Und glücklicherweise hat mein Dad so ein paar Connections gehabt, die dann ja, die Berater waren von Spielern von der Eintracht. Und die haben dann es tatsächlich gemanagt, dass wir einmal im Jahr dann zu dem Hallenmasters gefahren sind, entweder nach München oder nach Dortmund. Damals gab es noch Hallenfußball. Und dann sind wir da, haben wir dann im selben Hotel übernachtet wie die Mannschaften. Ja, einmal hat sogar der FC Bayern Uli Hoeneß gesponsert, dass wir da übernachtet haben. Und dann war halt Schalke da, es war Dortmund da, es war Bayern da, es war der HSV da, es war Bremen da. Die haben halt richtig Hallenfußball gekickt mit allen Stars, die wir hatten. Das war in der Winterpause damals so. Und die haben sich dann halt einmal zum großen Finale getroffen. Und das war dann halt entweder in München oder in Dortmund. Und da sind wir dann hingefahren und haben dann quasi auf einen Schlag im Prinzip fünf, sechs, sieben Bundesligamannschaften gesehen. Und die konnten natürlich dann meine Panini-Bundesliga 1995 Karten unterschreiben. Ja, und dann setzte sich das fort, ne, mit Eishockey. Und Eishockey gab es in Kassel. Das war das Einzige, was es in Kassel dann gab, was man halt noch relativ regelmäßig sammeln konnte. Und dann ging es natürlich weiter mit Fußball, als ich dann hier nach Frankfurt gezogen bin, ne?
Konnte ich weiter auf dieses Fußballaspekt. Darauf kommt die Frage, ich mir aus einer Interessestelle, gibt es diese Michael Jordan-Karte noch? Hast du die noch?
Ja, natürlich habe ich die noch. Natürlich habe ich die noch, klar.
Ja, das war jetzt wichtig für meine persönlichen Emotionen, sonst hätte ich es auch sehr schade gefunden. Jetzt kann ich aber mit dieser Gewissheit und Zufriedenheit den Podcast weitermachen. Also war so die grundsätzliche Motivation, die Karten zu sammeln, einfach nur, du hattest Bock, Karten zu sammeln. Also einfach
Ja, das war die Faszination, dass der Spieler, der auf der Karte ist, ja, dass der die Karte dann unterschreibt, ne, und dass der quasi das Autogramm da drauf gegeben hat. Das ist die Faszination, die das in mir ausgelöst hat. Und das ist tatsächlich heute halt auch noch so, ne? Und das ist jetzt 28 Jahre später. Also von daher ist es natürlich auch ein sehr anstrengendes Hobby.
ja, wenn ich mir vorstellen. Schwimmen wir nochmal zurück, dahin, wo du mit deinem Vater unterwegs warst. Hat er das einfach so mitgetragen? Hat er gesagt, oh, das ist ein tolles Hobby von meinem Jungen, das unterstütze ich gerne? Oder hat er gesagt, komm, müssen wir jetzt auch nicht unbedingt machen, da an die verschiedenen Orte fahren und dann zu Hallenturnieren? Boah, habe ich eigentlich auch keine große Lust zu. Hat er gesagt, komm, ich freue mich, wenn mein Kind sowas macht.
Ja, also sagen wir es mal so, das war damals, der Aufwand war für ihn quasi einmal im Jahr. Das war nämlich tatsächlich nur einmal im Jahr zu dem Hallenmasters zu fahren. Ja, und dann sind wir halt einmal im Jahr quasi von Kassel nach München gefahren, ne? Oder von Kassel nach Dortmund ist natürlich näher, hat natürlich mehr Spaß gemacht. Und das war der Aufwand für ihn einmal im Jahr plus halt innerhalb des Jahres, ne? Wenn dann halt einmal im Jahr die Karten rauskamen, dass er mich dann halt glücklich gemacht hat, indem er mir die Karten halt gekauft hat, ne? Und das war quasi seins. Und er hat es immer mitgetragen. Er ist selber Fußballfan. Ja, er hat selber früher mal gespielt Und fand das halt auch mal ganz witzig, quasi so an der Seitenlinie zu stehen und das Ganze zu beobachten und die Leutchen zu sehen, aber da halt nicht irgendwie aktiv zu werden oder so, ne? Also das hat er tatsächlich nicht gemacht, aber er hat dankenswerterweise hat er das mir ermöglicht, ne? War dann immer das Highlight, so im Januar, ne? Wenn Winterferien waren, dann sind wir in Winterferien einmal nach München gefahren.
Was weiß ich noch, bei dem Eishockey hast du da auch was gesammelt oder was gemacht?
Ja, Eishockey gab's oder gibt es tatsächlich auch noch Karten. Und da ich aus Kassel kam, Kassel hat keinen Erstligafußball gehabt, von daher war Kartensammeln in Kassel schlicht unmöglich. Und Kassel hat aber die Kassel Huskies gehabt. Und in der DEL gab's dann die ersten Karten außerhalb vom Fußball für den weiteren Sport. Und dann habe ich mir die DEL-Karten gekauft und dann bin ich auch tatsächlich langsam so in die Phase gekommen, wo ich dann 18 war, einen eigenen Führerschein hatte. Und ja, jedes Wochenende sind zwei DEL-Spiele gewesen. Ne? Da war immer ein Heim-, ein Auswärtsspiel. Das war meistens freitags, sonntags, entweder freitags abends oder sonntags. Ja, und dann bin ich immer nach dem Spiel zur Halle gefahren, wenn ich mir das Spiel nicht angeguckt habe, was selten der Fall war. Und habe dann ja, die Mannschaften, die von auswärts kamen, ob das jetzt Schwenninger Wildwings waren oder Eisbären Berlin oder Hamburg Freezers oder Wolfsburg Grizzlies, wie sie hießen. Ja, habe dann die Spieler nach dem Spiel auf dem Weg von der Kabine in den Bus, habe ich mir dann meine Karten unterschreiben lassen. Und ja, irgendwann habe ich dann gestartet mit dem Beruf, den habe ich dann in Frankfurt fortgesetzt. Und Frankfurt hat natürlich mit den Frankfurter Löwen auch was zu bieten gehabt. Und das heißt, ich habe dann in Frankfurt das Eishockeysammeln weitergemacht. Ja, wobei dann ein Break beim Fußball war, weil Panini einfach keine Karten mehr hergestellt hat. Im WM 2006 gab es dann die ersten Karten wieder zur WM. Und die Sticker tatsächlich sammle ich nicht. Ja, ich sammle halt echt nur die Karten. Ja, also mit Album einkleben und so ist nicht meins. Sticker ist nicht, sondern echt nur die Karten. Und die kamen zur Heim-WM 2006, kam dann eine kleine Serie von Panini raus. Ja, und in Europa gab es die Serie, das war die Goal-Serie. Und in Amerika gab es eine Serie, die war ähnlich groß von der Kartenanzahl her. Und da waren dann tatsächlich die Rookie-Karten von Ronaldo und Messi drin, ne? Und gerade die amerikanischen Karten. Ich habe die Messi-Karte, hab ich mir von ihm unterschreiben lassen, ohne da jetzt, ja, also ich hatte halt die Karte und er hat es unterschrieben. Ja, und mit der Corona-Pandemie haben die Leute im Homeoffice für sich das Kartenhobby entdeckt und dann ist der gesamte Kartenmarkt
Ja.
explodiert, preislich und von Serien, von mehreren Sportarten und keine Ahnung, Subsets und so weiter. Ja, und diese Karte von Messi, die ich habe, die ist ohne Unterschrift, ist die in eBay für 40.000 Euro über den Tisch gegangen. Ne? Und von daher, also die ist wirklich 1A unterschrieben. Die Karte hat nichts und die ist 1A unterschrieben. Also wenn ich die verkaufen würde, ja, also unter 50.000, glaube ich, wäre auch nicht der Startgebot. Ne? Mal unabhängig davon, dass ich es nicht mache. Ja, aber wie gesagt, das konnte damals keiner wissen. Ich habe es mir gekauft, damit ich hier, wenn in Frankfurt hier Brasilien gegen Frankreich spielt, mir da Autogramme holen kann. Ja, irgendwie, wenn ich denn die Möglichkeit hatte und habe es tatsächlich auch hingekriegt. Thierry Henry hat mir damals die Karten unterschrieben, Patrick Vieira. Zidane und Barthez, die haben leider nur gewunken. Ja, aber das war dann zur Heim-WM, hatte ich dann zumindest mal von jedem eine Karte irgendwie, wo ich mir ein Autogramm holen konnte. Ne?
Das ist natürlich meine Frage. Hatte das jemals für dich so einen finanziellen Aspekt? Vielleicht auch als du dann studiert hast oder eine Ausbildung gemacht hast, wo du dann vielleicht Geld gekocht hast? Warum? Ich habe ja noch meine alte Kartensammlung von damals, als ich noch ein Kind war. Kann ich doch jetzt hier mal meine 10 Karten verkloppen? Vielleicht noch mal ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Euro.
Ja, wenn ich mir so die Kommentare durchlese unter den TikTok-Videos, ne, dann steht da ja auch immer drunter, ne, eine Karte reicht, ja, warum lässt man sich dann neuen Karten unterschreiben und die sind in eBay drin oder was weiß ich was, ne? Es ist natürlich logisch irgendwie, dass die Menschen das denken, wenn sie jetzt nicht den anderen Point of View, also quasi unseren oder meinen Point of View nicht kennen, ne? Tatsächlich hat das nie einen finanziellen Hintergrund gehabt bei mir. Ich habe ehrlicherweise als die ersten Bundesliga-Karten, also Panini hat ja einen Stopp gemacht und Topps hatte dann die Rechte gekauft. Panini hatte nur die Stickers und Topps hat dann die Rechte gekauft. Ich meine, das war 2007, 2008. Und dann hat, dann gab es wieder Bundesliga-Karten und die habe ich mir unterschreiben lassen und habe damals tatsächlich die unterschriebenen Karten, die ich hatte, in eBay verkauft. Da sind auch tatsächlich ist da ein bisschen was bezahlt worden, aber das kann man sich so vorstellen, irgendwie, dass da so eine Karte irgendwie zwischen 1 Euro, also sprich Mindestgebot, und 3 Euro irgendwie bezahlt wurden, ne? Also ja, wenn du jetzt mal einen Bayern-Spieler hattest, dann hat vielleicht immer einer 5, 6 Euro irgendwie für bezahlt, ne? So, und heute ist es halt so, das kann man halt auch in eBay sehen, dass die Karte, ja, es gibt ja die Möglichkeit, die Karten zu graden, ja, also quasi zu bewerten, ne? Wie ist der Zustand der Karte? Ist es bildmittig? Gibt es irgendwelche Kratzer drauf? Sind die Ecken in Ordnung? Und ist der Druck in Ordnung und so? Und da gibt es eine Bewertung zwischen 1 und 10, das machen verschiedene Firmen. Und wenn so eine Karte ein Grade hat von 10, dann wird die eingeschweißt und die kommt aus dieser Hülle nicht mehr raus. Es sei denn, man nimmt irgendwie hier eine Kettensäge oder eine Zange und bricht das auf, ja, und würde damit aber die Karte kaputt machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, die Karte ist im Originalzustand am meisten wert. Unterschreibt ein Spieler die Karte, ist der Originalzustand der Karte manipuliert. Und das führt wiederum dazu, dass der Verlust der ursprünglichen, also dass der Wert der ursprünglichen Karte verloren geht. Ja, und wenn man in eBay reingeht, ja, und guckt sich Karten an, ja, was weiß ich, ne, es kommt jetzt eine neue Magitek-Serie raus oder so und ich brauche jetzt die limitierte Karte von Leroy Sané oder so, ne, dann ist es günstiger, die unterschrieben zu kaufen, als sie ohne Unterschrift zu kaufen. Also rein im Blankozustand. Das ist
Okay.
verrückt. Also ich kriege die unterschrieben von Leroy Sané für 1 Euro oder 1,50 Euro oder so, ja, während mich die gleiche Karte ohne Unterschrift 3, 4, 5 Euro kostet, je nachdem, wie häufig sie aufgelegt ist. Ja, aber das ist so. Und dann lohnt sich so unter Umständen, die Karte sich zu kaufen und das Autogramm wieder runterzumachen und selber unterschreiben zu lassen. Ja, weil ganz ehrlich, alles, was da auf dem Markt ist oder alles, was da angeboten wird, ich weiß nicht, ob es original ist. Ich tausche nicht. Ich tausche mit niemandem. Es bringt mir niemand Autogramme mit oder sonst irgendwas. Ne? Ich kann dafür nicht, also ich kann das nicht in meiner Sammlung akzeptieren, wenn ich es nicht selber geholt habe. Ja, also kaufe ich keine unterschriebenen Karten. Ja, und fürs Verkaufen von Karten, ganz ehrlich, da habe ich weder Bock noch Zeit zu. Ja, weil setzt es in eBay rein, ja, dann musst du ein Foto machen, dann musst du die Artikelbeschreibung machen, dann musst du eine Überschrift machen, dann musst du ein Startgebot machen, dann musst du es verschicken, Name draufschreiben. Ey, was das alles für ein Primpram ist und was das Zeit kostet und am Schluss kriegst du 1 Euro dafür und eBay kriegt, keine Ahnung, 15, 20, 30% oder was und PayPal auch nochmal. Und dann sagt dann der Käufer, ach ja, ich wollte ja keinen einschreiben, aber die Karte ist nicht angekommen und so. Und ich würde jetzt mein Geld wieder haben und macht dann PayPal-Käuferschutz und so Faxen, ganz ehrlich, auf so einen.
Ja.
Nee, hab ich keine Lust zu. Also von daher steckt tatsächlich null finanzielles Interesse dahinter. Und wie gesagt, viele Menschen, die halt sich damit nicht auseinandersetzen oder das halt nicht verstehen, denken natürlich, ne, wenn jetzt ein, keine Ahnung, Leroy Sané irgendeine Karte unterschrieben hat, dann ist das Autogramm 10, 20 € wert oder so. Ja, wenn du einen Sammler findest, dem das so viel wert ist und er weiß, dass das Original ist und so, dann mag das sein, dass der das zahlt wegen dem Autogramm, aber nicht wegen dem Wert der Karte. Ja, und davon gibt es einfach viel zu wenige und viel zu viele Fälschungen, die im Internet sind. Deswegen verkaufe ich da nichts und ich mache mir den Stress nicht mit den Leuten da kommunizieren, der will die Karte und was weiß ich, der Haaland, hast du eine Haaland-Karte zu verkaufen? Nee, ich verkaufe keine Haaland-Karten. Ja, also, nee, mache ich nicht.
Ja, ich glaube,
Genau.
da würde es mir auch ähnlich gehen. Ich denke, in jeder Karte, die du da wahrscheinlich hast, steckt ja auch mal eine eigene Geschichte. Und wenn du dann was ankaufst, dann
Ja, genau.
hast du ja gar keine Beziehung dazu. Hast du zwar, wow, ich habe jetzt eine Karte von ja, Martin Hinteregger vielleicht, aber die habe ich eigentlich gar nicht selbst besorgt. Was soll
Ja.
ich? Also, da schaue ich die an, aber habe da keine richtige Emotion, wenn ich trotzdem 10 Karten habe, vielleicht von kleineren Fußballern aus anderen Ligen, aber dafür habe ich vielleicht immer eine Geschichte dahinter. Also, den Aspekt kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Ja, was haben denn immer so deine Freunde dazu gesagt, wenn du da irgendwie deine Sammlung gezeigt hast? War da Neid dabei oder irgendwie, da kann ich auch mal eine Karte geschenkt haben? Also, wie sind die Reaktionen von anderen auf dein Hobby?
Ach so, du tatsächlich, tatsächlich bin ich da nie offensiv mit umgegangen, ne? Also ich habe das nie irgendwie erzählt oder groß rumgezeigt oder meine Kartensammlung da irgendwie gezeigt. Das habe ich tatsächlich nie gemacht. Ich habe das für mich behalten. Ich habe es einfach gemacht. Ja, und ich meine, früher war die Zeit halt, da hast du Fotos gemacht, da gab es aber die Smartphones noch nicht. Ja, und ich habe da im Internet auch nichts gemacht. Ja, es hat erst mit Corona angefangen, dass ich ja mal ein paar Bilder irgendwie hochgeladen habe. Ja, aber tatsächlich nicht, um mich da selber darzustellen oder so, sondern halt einfach, ja, wie gesagt, ne, um die Sachen mal online gespeichert zu haben und zu wissen, von dem hast du die Karte und den hast du schon getroffen und das war das Bild und so weiter. Ja, also tatsächlich die Erinnerung halt festgehalten, wenn du so willst, quasi für die Ewigkeit, ne, und nicht für eine Festplatte, die irgendwann mal verrutscht. Von daher, und die Freunde, die ich habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr wählerisch, was heißt sehr wählerisch, aber ich habe keine Handvoll Freunde. Ja, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Und ich vermisse es auch nicht. Ja, und die Freunde, die ich habe, das sind wirkliche Freunde, das sind echte Freunde. Und ich habe Familie, ja. Und das kostet mich alleine schon meine ganze Zeit. Also lege ich dann nicht groß Wert irgendwie auf viele Freunde. Ne? Und logischerweise verbindet sich das eine mit dem anderen. Das heißt, im Schwerpunkt kommen diese Freunde übers Hobby. Und gar nicht mal so jetzt aus anderen Bereichen. Also das kannst du wirklich, also wenn ich 5 Freunde habe, dann sind es 4.
Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das ist ja auch eine generell eine wichtige Message. Man muss sich ja nicht durch sowas definieren lassen. Dann meine Frage in diesem Kontext, ja, zum Hobby allgemein, wie Zeit beanspruchend ist denn das Hobby? Wie ist das, wenn wir jetzt auf die aktuelle Situation blicken, auf die letzten Jahre mit deinem Beruf? Wie managst du das zeitlich? Hast du noch andere Hobbys vielleicht?
Ja, ich bin noch Dozent an der Uni, also das bin ich auch noch. Das ist noch so ein Hobby, das crasht mir dann quasi so ein bisschen mein Wochenende. Ne? Also das heißt, ich habe jetzt am Samstag habe ich jetzt von 8 bis 11:15 Uhr eine Vorlesung. Also meine Studenten finden das sehr lustig irgendwie, wenn ich das mache. Ja, die sehen das anscheinend auch auf TikTok manchmal. Ja, also ich hätte jetzt am Wochenende habe ich jetzt beispielsweise überlegt, halt Dortmund zu sammeln in Fürth. Ja, und ja, wie gesagt, ich habe von 11 bis 11:15 Uhr Uni, ne? Da kann ich nicht irgendwie nach Nürnberg fahren und kann Dortmund beim Spaziergang sammeln. Es geht nicht. Genauso kommt Gladbach am Freitag nach Frankfurt. Ja, die werde ich dann Samstag auch wahrscheinlich erst nachmittags sehen. Ja, und von daher so der Plan, und da merkst du, es konzentriert sich alles ziemlich aufs Wochenende. Dann am Freitag nach Hoffenheim zu fahren und Leverkusen bei der Ankunft im Prinzip zu sehen. Ja, wenn die ankommen in Hoffenheim oder in Sinsheim und dann am Samstagnachmittag im Prinzip ja, Gladbach zu sammeln, ne? Irgendwie, wenn sie zum Spiel abfahren gegen die Eintracht.
Also ich merke schon, da bist du immer ordentlich auf Achse. Hast du mittlerweile so die eigentlich alle Vereine durch, beziehungsweise auch schon die meisten Spieler so durch?
Also ich habe sehr, sehr viele durch. Es gibt noch den einen oder anderen tatsächlich, weil ich Champions League die letzten Jahre halt wirklich durch die Arbeit bedingt, weil das findet ja dann dienstags, mittwochs statt, die Spiele, ne, so wie heute jetzt, ist halt keine Chance, ne, da mal irgendwie nach München zu fahren oder so unter der Woche, ja. Und wenn du dann Familie hast, dann nutze den Urlaub nicht, um tageweise zu machen, um die Spieler hier von Liverpool oder Villarreal zu sehen, sondern dann nutze den Urlaub, um den mit der Familie zu verbringen. Deswegen kann ich es halt wirklich nur noch aufs Wochenende beschränken. Und wenn ich die Spieler sehe, ja, oder wenn wir die Spieler sehen, dann sehen wir sie eher, wenn sie bei den Nationalmannschaften hier Nations League spielen oder European Qualifiers oder so. Ja, dann machen wir auch mal eine Tour irgendwie nach Luxemburg, in die Schweiz oder keine Ahnung, was halt angrenzend ist, ne?
Aber ich
Falls
hatte auch
nicht ist.
schon ein paar Sachen gesehen von französischen Clubs, aber da macht es ja Sinn, wenn ihr auch ein paar Mal an der Grenze seid oder darüber fahrt, dann
Ja klar, ja, was noch eine Option ist, tatsächlich, ne, das sei noch nicht zu Ende gedacht, das Wochenende. Lyon spielt in Straßburg. Und Lyon hat natürlich einen Bombenkader, ne? Und dann könnte man rein theoretisch könnte man sagen, man sammelt hier Gladbach irgendwie, bevor die zum Spiel abfahren und fährt dann mit dem Auto nach Straßburg. Das sind dann das 2 Stunden. Also das ist erreichbar. Ja, und sammelt Straßburg, jetzt sehe ich Straßburg. Ich glaube, die spielen sogar gegen Metz. Ja, die müssten gegen Metz spielen. Aber Metz und Straßburg ist gleiche Wegstrecke ähnlich, ne? Und das sind dann logischerweise die Mannschaften, die halt grenznah sind. Und da kann man natürlich die französische Liga halt auch sammeln, die natürlich schöne Panini-Karten haben.
Ja, habt ihr auch in der Richtung Bundesliga, wahrscheinlich habt ihr da auch eingedoppelt, oder?
Ja, natürlich, natürlich. Also ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es gar nicht. Ich glaube 10.000, 15.000 Karten bestimmt doppelt irgendwie von der Bundesliga.
Ist
Ja.
dann auch der Reiz da?
Wie bitte?
Ist dann auch der Reiz da, wenn man die schon zum zweiten, dritten Mal sieht?
Ja, natürlich, natürlich. Also der Reiz ist immer da, weil das sind ja, die Karten kommen ja jedes Jahr neu raus, weißt du, deswegen, das ist halt so never ending Story, weißt du? Und da ist dann halt, was weiß ich, dann ist jetzt Road to World Cup. Dieses Jahr kommen dann zum World Cup die Karten raus. Ja, dann hast du die Bundesliga-Karten, dann gibt es Champions League-Karten, dann gibt es FIFA 365 von Panini. Jetzt gibt es noch eine neue Serie von Panini irgendwie. Ja, also das sind so viele Karten. Ja, und dann fragen sich natürlich die Leute, ja, ich meine, wenn ich sage, die unterschreiben mir neuen Karten, dann sind das 9 verschiedene Serien. Ja, von Erling Haaland habe ich 40 Karten, die unterschiedlich sind. Ja, dass ein Erling Haaland mir nicht 40 Karten unterschreibt, das ist ganz logisch, ne? Und ja, die Kinder haben halt unheimlich Spaß daran gewonnen, irgendwie an dem Hobby. Ja, was ich so jetzt nicht irgendwie erwartet oder gedacht hätte, ne? Und die treiben mich manchmal mehr irgendwie, als ich selber wirklich Bock hätte.
Ja, dann haben wir nicht gesprochen über deine Kinder, die ja auch noch wahrscheinlich so Grundschulalter sind ungefähr, oder?
Genau, ja. Die sind in der 2. Klasse.
Ja,
Sie sind.
wie haben die denn den Weg gefunden zum Hobby?
Ja, lustigerweise sind ja Zwillinge. Und lustigerweise hat der eine so gar keinen Bock gehabt auf Fußball. Und der andere, der war eher mehr so der Erlebentyp. Ja, komm, Papa, ich komme mit dir mit. Ne? Und dann sind wir zum Flughafen gefahren nach Frankfurt. Und dann stand dann der große Bus da. Und dann gab es natürlich was zu sehen. Und boah, so ein großer Wolfsburg-Bus. Und boah, der ist so grün. Und das ist der Busfahrer. Und dann darf ich mal in den Bus reingehen. Dann hat er ihm dann noch einen Aufkleber geschenkt. Und noch einen Anstecker, einen Pin und so. Ne? Und dann ist da quasi so, ne, oh, da kriege ich ja was geschenkt. Und ja, dann war der dabei. Der andere hat da irgendwie keinen Bock gehabt. Und irgendwann kam mal so der Punkt, da habe ich von der Arbeit Karten gekriegt für die Europa League-Qualifikation hier Frankfurt gegen Straßburg. Und das war noch so Kindergartenalter, ne? Und da habe ich eine Karte gekriegt, da konnte ich einen mitnehmen, ne? Und ich weiß gar nicht mehr, was der Hintergrund war. Und da habe ich den anderen von den Zwillis mitgenommen und da war das letzte Spiel von Rebic, wo er rote Karte gekriegt hat und so, ne, wo dann Straßburg in Führung gegangen ist und dann Frankfurt einen Ausgleich geschossen hat. Und es war ja auch echt spät abends, ne? Und am Ende hat ja Frankfurt gewonnen und hat sich für die Gruppenphase qualifiziert. Und da saß der Kleine so senkrecht und hat da mitgeschrien und mitgefiebert, ne? Erst war er kurz vorm Einschlafen im Stadion und auf einmal war der hellwach. Und das war so die Faszination. Und seit dem Tag lässt er, und er hat sich vorher never für Fußball interessiert gehabt, ne? Seitdem vergeht kein Tag, ohne dass er selber nicht den Ball an den Füßen hat oder irgendwas mit Fußball passieren muss in seinem Leben. Ja, also da hat ihn das Fieber richtig, richtig gekriegt, ne? Und ja, da hat halt angefangen, sich dafür zu interessieren. Und dann ist halt, ich weiß gar nicht wieso und warum, ja, aber es gab so einen Favorite, den er hatte, das war irgendwie Kevin Trapp. Also irgendwie wollte er Torwart werden, also er hat sich irgendwie in den Kopf gesetzt, Torwart zu werden. Und da war Kevin Trapp für ihn aus Frankfurter Sicht absolut die Nummer 1. Ja, und dann ist irgendwann Kevin Trapp, weil er nur geliehen war, wieder zu PSG zurück. Und dann ist das Kind mir hier ins Bodenlose gefallen und hat getrauert. Ach, du liebes bisschen. Ja, und als er dann verpflichtet wurde, fest, ne, hättest du mal die Augen sehen sollen, als ich morgens wach gemacht habe und gesagt habe, hier, Kevin Trapp ist fest verpflichtet in Frankfurt. Das war das glücklichste Kind überhaupt. Ja, und wenn er den dann natürlich trifft, ja, das ist halt so eine, ja, das ist so eine besondere Beziehung, ne? Irgendwie, das, er kennt ihn nur auch schon ein paar Tage, ne? Und das ist schon krass. Und der andere, der sich ursprünglich dafür interessiert hat, der sagt, komm, ich bleib mal lieber bei der Mama, macht mal alleine. Wenn Dortmund oder Bayern kommt, da komme ich mit. Ja, Dortmund, weil er Dortmund liebt und Dortmund-Fan ist, Punkt aus Ende. Ja, und bei Bayern kommt er mit irgendwie, weil er logischerweise Nationalspieler noch spielen. Ja, aber ansonsten, wenn er Bock hat, kommt er mit und wenn nicht, dann halt nicht. Also ich zwinge ja keinen, ne? Also
Ja.
haben wir hier die Option, entweder kommen sie mit oder sie lassen es bleiben. Ja, und das und so sind die dazu gekommen. Ne? Und dann kam halt irgendwann Bayern dazu, ne, neben der Eintracht. Und dann war natürlich klar, für so einen kleinen Mann ist natürlich Thomas Müller in seiner unnachahmlichen und kinderanziehenden Art, genial wie er ist, muss man einfach so sagen. Ja, hat der Thomas Müller mit seiner Art hier übers Fernsehen den Kurzen in seinen Bann gezogen. Ne? Und dann war klar, irgendwie, er muss Thomas Müller treffen. Ja, wie, du musst Thomas Müller treffen? Ja, ich muss jetzt Thomas Müller treffen, ne? Weil er von der Eintracht kannte er das ja, weil er da ja öfters mal mit war beim Training. Da habe ich gesagt, ey, du bist im Kindergarten, ne? Also wenn, dann müssen wir mal irgendwie nach München fahren freitags, ja, und dann müssen wir mal gucken, wenn die Bayern da halt irgendwie zum Auswärtsspiel abhauen, dass wir die am Flughafen sehen oder an der Siebener Straße oder irgendwie so. Das heißt, ich muss dich da irgendwie abholen. Und dann fahren wir zusammen nach München. Habe ich gesagt, aber hier, ey, das sind, keine Ahnung, das sind 4 Stunden Fahrt, eine Strecke, ne? Also wir fahren da 4 Stunden hin und wir fahren 4 Stunden zurück. So, und jetzt klär das mal mit einem, ja, wie alt war der da? Vier?
Ja.
Vierjährigen, viereinhalb oder so. Und dann sagte, nee, nee, ist mir ganz egal, ich will Thomas Müller sehen, ich halte das durch, ich verspreche es dir, Papa. Okay, dann fahren wir halt nach München. Dann haben wir das gemacht. Und dann hat er halt Thomas Müller im Prinzip gesehen und dann hat sich das halt verfestigt. Ne? Und dann war natürlich klar, neben Kevin Trapp kam Manuel Neuer dazu als Torwart. Ja, und so hat er auch unheimlich viel aufgenommen. Und was ich festgestellt habe, lernen die auch sehr gut mit dem Hobby, durch das Hobby. Also, das ist schon enorm, weil der kannte auf einmal die ganzen Rückennummern von den Bayern. Da sitzt hier dein kleines Kind und dann sagt er dir, was weiß ich, ich kann sie selber nicht, ja.
Ja.
Der hier, der hat Nummer 27, ist der. Dann habe ich dem irgendwann mal so ein kleines Mäppchen gemacht und habe an der Seite die Nummern dran geschrieben. Wenn er Kimmich gesehen hatte, der wusste genau, Kimmich hat die Nummer sowieso, hat er die Seite aufgeschlagen, hat er seine 4 Kärtchen gehabt, ist er zu Kimmich gegangen, hat die Karte unterschreiben lassen.
Boah, das ist sehr gut. Ja.
Ja. So, und das gab dann mal irgendwann ein bisschen Stress mit Manuel Neuer. Ja, weil der das nicht so ganz glauben konnte. Ja, waren sie hier in Mainz und dann waren wir halt, also das ist immer wirklich, da haben wir die, glaube ich, das war kurz vor Corona, da haben wir die, in 8 Wochen haben wir die Bayern, glaube ich, auch 8 Mal gesehen oder so, ne? Das ist natürlich klar, das prägt sich ja ein, ne? Also irgendwie ist er dann wiedererkennungswert, ne? Bei so einem kurzen dann. Und ja, dann waren wir in Mainz und der kleine Mann, der Manuel Neuer, geht als erster von Örik spazieren und der kleine Mann geht mit seiner Mappe hin. Und der Manuel Neuer sagt zu mir, ja, den hast du aber schon gut erzogen, hä? Und dann sage ich sowieso, was hat er falsch gemacht? Hat er nicht bitte gesagt oder hat er nicht Danke gesagt? Da sagt er, nee, das meine ich nicht. Da sage ich ja, wieso? Nee, das meine ich nicht. Wieso? Was meinst du denn? Ja, hier dir deine Karten von dem Kleinen unterschreiben zu lassen. Nimmt dieses Sammelalbum, du kannst dir vorstellen, so viele kleine Kärtchen, also noch nicht mal DIN A5, ne, ist noch kleiner, nimmt dieses Sammelalbum und gibt es mir in die Hand. Mir. Ich habe ein DIN A4-Sammelalbum, da passen 9 auf die Seite, ja. Gib mir die Mappe. Ja. Also mit anderen Worten, so hier sind ja eh deine Karten, ne? Und in dem Moment sagt Elias zu mir, Papa, gib mir sofort meine Mappe wieder, ich will weitersammeln. Also Neuer hat ja unterschrieben, war fertig, er wollte seine Mappe wieder haben. Und der Neuer gibt sie mir, weil er sagt, es sind ja deine Karten, die der Kleine dir unterschreiben lässt.
Ja.
Ne? Also das war so ein bisschen strange und das ist dann auch damit gemündet, irgendwie, dass der Kleine Thema im Mannschaftsrat war von Bayern München und die sich damit auseinandergesetzt haben, dass der Kleine keine Autogramme mehr kriegt. Das muss ich mal überlegen, irgendwie für einen
Oh.
Vierjährigen. Ja, das haben wir dann über ihn, quasi über Manuel Neuer, dann erfahren, über so andere Ecken. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, steht so ein Kleiner vor Lewandowski und der Lewandowski stellt ihn dann zur Rede. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wenn du hier mit jemandem reden willst, dann red nicht mit dem Fünfjährigen, dann red mit mir. Dann red mit mir, meinst du, Mann, wenn du irgendwas wissen willst, ja, dann können wir das klären. Aber fang nicht an zu diskutieren mit einem Kind. Ja? Und dann kam halt irgendwann mal Corona in die in der Zeit dazwischen. Ja, und dann war das ja sowieso erstmal mit dem Sammeln halt nichts mehr.
Das finde ich schon richtig krass. Also,
Ja.
was für auch teilweise für eine Dreistigkeit da Profis rangehen und ja, auch gar nicht mal vielleicht das Kind fragen können, ne? Oder vielleicht einfach, kann einfach fragen, warum sammelst du das gerne? Und wenn das Kind dann eine gute Antwort darauf liefern kann, dann sagt er, okay, das glaube ich dir. Aber wenn er, also das kann wahrscheinlich deswegen auch direkt meine Frage, die ich auch noch auf meiner Liste drauf hatte, gibt es so Profis, die eigentlich sympathisch wirken, aber dann sind doch, wenn man mit denen spricht oder wenn man die nach was fragt, so ziemlich unsympathisch, sind natürlich auch andersrum. Gibt es dann Profis, die vielleicht im Fernsehen oder ich mal so unsympathisch wirken, aber dann eigentlich in echt richtig nett sind?
Ja, gibt's. Ich will nur ganz kurz die Klammer noch zumachen, irgendwie, um
Mhm,
das
gerne.
Thema noch zu beenden mit Manuel Neuer, ne? Also nur nochmal seine Sicht der Dinge, ne? Kann ich absolut nachvollziehen, weil er denkt natürlich, ne, dass ich den Kleinen vorschiebe, um die Karten unterschreiben zu lassen, ne? Und von daher kann ich das schon nachvollziehen. Und ich meine, wir machen hier nicht meins, deins, ne? Er hat seine Ordner und lassen die sich unterschreiben und machen sich da ihre Karten rein. Aber die Serien an sich, die packe ich natürlich zusammen. Und so ist das quasi alles unseres, ne? Aber weder verkaufe ich es noch mache sonst irgendwas damit. Und ja, jetzt am Wochenende, wo sie da waren, da hat Elias tatsächlich die Zeit genutzt und hat sich mal ohne irgendjemanden, ohne mich, also ich habe es gar nicht mitgekriegt, auf jeden Fall hat er sich mit Manuel Neuer ausgesprochen. Und danach war ein total glückliches Kind da irgendwie ja, also den Anblick, der prägt dich ein und da kann ich nur sagen, danke irgendwie, ja, dass das so gelaufen ist, weil da ist der Kleine einfach glücklich, weil er ist 2 Jahre da rumgelaufen und hat irgendwie ein ganz komisches Gefühl gehabt, immer wenn er Manuel Neuer gesehen hat und so, weil er hat immer das Gefühl gehabt, der hat was gegen ihn. Ja, aber es war halt jetzt wichtig irgendwie, dass die beiden das mal geklärt haben. Es war wahrscheinlich auch gut, dass ich nicht dabei bin oder dabei war. Aber du kannst sowas ja auch nicht ausdiskutieren. Wie willst du das denn machen? Ja, also ich meine, willst du jetzt als Außenstehender, als Fan da mit Manuel Neuer, du hast immer da Leute drumherum. Ja, es gibt ja gar nicht die Möglichkeit, da mal irgendwie vis-à-vis irgendwie zu sprechen oder das einfach mal zu erklären, irgendwie, wie das Ganze halt läuft, ne? Das Ganze halt funktioniert, ja. Und ich meine, muss halt mehrere Sichtweisen, muss seine Sichtweise sehen, ja. Er denkt wahrscheinlich, wie viele, die TikTok-Videos gucken, ja. Du verkaufst das doch nur, ja. Ey, ich hab's überhaupt nicht nötig, das zu verkaufen. Ich will es ja gar nicht. Ich habe es ja erklärt, warum. Ja, das denken natürlich halt auch viele Spieler, ne? Und im Fernsehen, du siehst ja unsere Videos. Ne? Wir haben ja auch viele nicht nette Kommentare darunter, wie nervig die Kinder sind. Dass sie nicht bitte sagen, dass sie nicht danke sagen und so weiter, ne? Oder auch mal irgendwie hier mit Dani da Costa, ja, da geht es dann eher entgegen seiner Richtung. Das war gar nicht irgendwie die Idee von dem Video oder so. Das habe ich gar nicht so gesehen, ja. Der war halt genervt, weil die den Tag vorher irgendwie das Spiel verloren hatten, ja. Und er dann halt kurz angebunden war und weggefahren ist einfach, ja. Also das ist aber vollkommen in Ordnung. Das nimmt auch keiner übel. Also das ist ja rein menschlich. Nur was ich sagen will, was ich da einstelle oder was wir da einstellen, das ist halt so passiert. Also wir kürzen nichts raus. Wir Schauspieler nix und da fehlt vielleicht mal bitte, fehlt vielleicht mal Danke, aber das ist halt real life. Ich meine, so sind Kinder in dem Alter. Natürlich versucht man sie zu erziehen. Und wenn du jetzt auf die Ursprungsfrage gehst, ne, gibt es Spieler, die sind im Fernsehen ganz anders? Natürlich. Natürlich gibt es Menschen, die sind im Fernsehen ganz anders, als sie privat sind. Und wenn es, oder so, wenn du es so siehst, ne, nimm Lukas Podolski. Ja, Lukas Podolski, welchen Eindruck macht er auf dich so, wenn du ihn vom Fernsehen kennst?
Eigentlich recht heiter, würde ich sagen.
Immer heiter, immer locker, immer gut drauf
Genau, ja.
und ne, so.
Genau, ja.
Ja, wenn der dann zu meiner Frau Kurva sagt, dann geht bei mir auch die Ampel relativ schnell auf rot.
Was hat er gesagt?
Kurva.
Da bin ich ja sprachlich so gut bewandert.
Ja, das ist das polnische Wort für
So, ja, okay.
die Damen, die ihr
Ja,
Geld
ja.
nachts verdienen bei roten
Ja,
Lichtern.
ja. Ja, ich hab das.
Ja, Da ist er tatsächlich bei meiner Frau in die falsche geraten, weil die ist Araberin. Und da die fünf Sprachen spricht, hat sie ihm klargemacht, dass er auch bitte zu seiner Mama Kurwa sagen kann, aber nicht zu ihr. Zumal sie ihn noch nicht mal irgendwie um irgendwas gebeten hat oder so. Sie stand einfach nur da, ja. Und wenn du von ihm Autogramm willst, du kriegst keins, ne? Also auch da, wo er jetzt spielt, hier in Gorni Zapse oder was, ne? Er gibt da keinerlei Autogramme, ne? Und ich weiß auch nicht, mit was für einem Bewusstsein er das macht oder was, oder warum er das ablehnt. Ja, das geht mir nicht in den Kopf rein, ja. Ich meine, guck mal, wir haben in München Ronaldo getroffen. Von der ganzen Mannschaft von Portugal, ja, hat ein einziger Spieler Autogramme geschrieben. Und das war Ronaldo. Ja, das muss man sich mal vorstellen, ja. Und dann kommt, ich meine, Podolski hat natürlich was erreicht, Respekt vor seiner Leistung, allem drum und dran. Nur die Art und Weise, wie man sich im Fernsehen gibt und wie man dann halt nebenbei ist, das hat halt logischerweise Auswirkungen darauf, also wie ich als Fan oder wie meine Kinder als Fans die Fußballer wahrnehmen. Und die entwickeln natürlich eine Zuneigung zu einer Mannschaft über einen Spieler. Ja, und wenn die ihnen sympathisch sind, dann halten die auf einmal zu Wolfsburg oder auf einmal zu Köln irgendwie, weil da jemand nett war. Ja, und wenn dann auf einmal da einer denen total blöd kommt, ne, dann sagen die, oh nee, dann halte ich nicht zu dem. Und das wird schnell verallgemeinert auf die Mannschaft bezogen. Ja, und wir erleben natürlich die Spieler in einer anderen Situation, als es hier auf dem Fernsehbildschirm ist, irgendwie während des Spiels, ne, oder halt vor den Kameras. Ja, ich glaube, wer maximal authentisch ist, ja, ist, glaube ich, ja, ist Luis Suarez, ne? Ja, weil der ist auf dem Spielfeld. Eine Person für sich, ne? Chiellini hat es mit seinem Ohr zu spüren gekriegt, ja. Ja, also der benimmt sich da auf dem Platz ja auch immer daneben und macht und tut, ne? Das ist aber wirklich so seine Art, ne? Ich habe den bei Ajax Amsterdam gesammelt, da war der der schwierigste Spieler und der hat sich nicht verändert. Und ich habe den in Madrid oft genug gesehen, irgendwie noch letztes Jahr irgendwie mit seinem Kleinen, der da in der Jugend spielt bei Atletico. Ja, irgendwie wie herzig und wie cool drauf der war. Also so als Mensch einfach, weißt du? Wo ich auch von mir als Mensch sage, das ist ein cooler Typ. Ja, aber wenn bei dem die Klappen fallen und das ist in dem Moment, wo es quasi, ne, außerhalb seiner ja, Intimsphäre oder ne, wenn da irgendwie Fans kommen oder Außenstehende kommen, ne, dann ist der ein super anderer Mensch. Ja, dann ist der derjenige, der dem Chiellini ins Ohr beißt, ne? Und wenn er dem nicht das linke abgebissen hätte, würde er das rechte abbeißen. Ja, also der ist meiner Ansicht nach ein sehr, sehr authentischer. Ja, aber jeder, der auch negativ belegt ist, hat auch was Positives, ne? Ja, also es gibt auch Leute da, von denen erwartest du gar nicht irgendwie, dass die wirklich blöd sind und die sind es dann. Und dann gibt dann Leute irgendwie, wo du denkst, also die wirken im Fernsehen gar nicht nett und sind super nett, ja. Also das ist echt krass.
Ja, dann greifen wir uns nochmal das positivste Beispiel heraus, dass du so, kennst du so eine Anekdote, welcher Spieler, den du vielleicht auch immer wieder getroffen hast, ist wirklich, also würdest du als so nettesten, als gechilltesten, vielleicht auch mehrere natürlich, den du auch einfach sowohl auf dem Platz gut findest, als auch einfach in real life, den du einfach dein Lieblingsspieler von der Art her als Mensch.
Von der Art her als Mensch hat sich in den letzten Wochen Ayman Barkok, ja, also da haben sich viele Eintracht-Spieler irgendwie da nach vorne getan und Ayman Barkok, ja, Hinti, Ilsanker, ja, die steigen aus dem Auto aus, spielen mit den Jungs Fußball, ne? Die fragen die, ja, und dann spielen die da mit denen Fußball, ne? Aber die witzigste Szene war jetzt mit Barkok, echt, ich hab's leider nicht gefilmt, ja, aber er fuhr vom Trainingsgelände raus und sagt dann, macht die Beifahrerseite die Scheibe runter und sagt dann, und da sagt Elias zu ihm, bist du ein Spieler von der Eintracht? Und er sagt, nein. Und dann sagt er, dann mach das Fenster wieder zu, dann will ich mit dir nicht reden. Also das sagt Elias zu ihm. Der hat sich kaputt gelacht, ne? Der hat die Beifahrertür aufgemacht, hat gesagt, und du steigst jetzt ein, ja, und wir fahren jetzt eine Runde, ne? Tür aufgemacht, eingestiegen, weggefahren, ne? Der Aaron guckt mich an und sagt, wo sind die? Ich so, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, die werden schon gleich wiederkommen. Ja, so ist quasi das Video entstanden irgendwie,
Das habe ich
wo er da,
gesehen.
wo er dann wieder kam und sagte, Papa, Papa, Barkok hat mir gesagt, der Wechsel nach Mainz. Ich wusste das gar nicht zu dem Zeitpunkt. Ne? Also es war ja kommuniziert über die Medien, aber ich wusste es nicht. Ne? Wo er dann sagte, ja, entweder kommt er uns besuchen oder wir ihn. Dann haben sie noch irgendein Geheimnis mit ihm ausgeheckt, dann irgendwie zu dritt, was der Papa nicht wissen darf. Ne? Also irgendwie voll lustig und voll sympathisch und die Zeit genommen. Ne? Und da ist es mir ja dann fast egal, irgendwie, wie die Leistung auf dem Platz ist. Er hat ja auch nicht oft gespielt oder so, ne? Aber rein menschlich, ne, muss ich natürlich sagen, astrein. Ne? Also das ist mir jetzt so in der letzten Zeit in Erinnerung geblieben. Ne? Aber wie gesagt, auch Hinti und so, ne, dann, ja, keine Ahnung, ja, der fährt mit einem dicken Lamborghini raus, ja, gibt den Jungs ein Autogramm und dann sagt er, dürfen die was Süßes essen zu mir? Da sage ich, ja. Wieso? Ne? Und dann drückt er seiner Frau den Stift in die Hand, die sitzt dann mit dem Stift in der Hand auf der Beifahrerseite, steigt da aus, macht den Kofferraum auf und gibt jedem Kinderriegel. Das ist so ein dicker, fetter Lamborghini, wo du so denkst, weißt du, also wie auf dem Boden geblieben, wie nett, wie sympathisch ist das, ja. Und ich meine, guck dir mal an, irgendwie, was er für eine Leistung da bringt hier gegen Barcelona oder gegen West Ham. Ja, ja, und dann trotzdem so bodenständig, dann merkt man auch, dass, ne, also, dass er das gerne macht einfach, weißt du? Ja, also finde ich echt total cool, ne? Es ist halt schwierig, da einen rauszuziehen, ja. Aber das ist schon echt. Müller halt auch, ne? Müller, wenn er ihn sieht, ne? Ja, also dann sagt er, na, heute mit der ganzen Familie da, wenn der Bruder da ist, ne? Ja, heute da. Ich hab dich vermisst, ich hab die so lange nicht gesehen, sagt dann der Kurze zu ihm und so, ne? Also da merkst du richtig, ne? Ich weiß nicht, ob er ihn da wiedererkennt, ne? Weil mit Corona und so war ja schon ein bisschen Differenz dazwischen, ne? Aber da merkst du halt in seiner Art irgendwie, wie er sich da auch von nichts irgendwie beirren lässt, ne? Und da Kind sein lässt und ja, den Wünschen nachkommt und ja, einfach nett zu den Fans ist, ne? So wie er halt ist. Ist
Also,
schon geil.
ja.
Oder Thiago auch, ne? Thiago Alcantara hier, ne? Von Liverpool, der ist sogar gerade im Fernsehen hier. Ja, also der mochte die Kleinen total gerne, ne? Also unglaublich. Ja, weiß manchmal gar nicht irgendwie, wo es herkommt, ne? Aber ja, die kommen dann ganz von alleine, ne? Und sagen denen Hallo, ne? Oder Chiellini, ja, wo wir in der Schweiz waren und waren im gleichen Hotel wie die Italiener bei der Nationalmannschaft, als sie gegen die Schweiz gespielt haben. Und Elias hatte so einen Narren an Chiellini gefressen, ne? Und das ging dann los, als die Mannschaft reingekommen ist und er Chiellini gesehen hat. Und es ging dann so weiter. Jedes Mal, wenn der Fahrstuhl runterkam und Chiellini kam raus, dann ist er schon zu Elias hingegangen, hat ihm die Gangsterfaust gegeben, ne? Ja, also das ist so, du erlebst halt da so total witzige, lustige Sachen halt irgendwie. Ja, das ist, und das macht den Kindern halt Spaß, ne? Karten sortieren, Päckchen aufmachen, dann nehmen sie die, dann müssen sie, oder müssen sie nicht, aber dann sortieren sie die ein, ja, in die Hefte und dann kannst du dir vorstellen, ne, zweite Schulklasse, die Karten gehen bis 700, ja, dann müssen sie schon ein bisschen was an Zahlen können, um die hintereinander weg da einzusortieren und nach Mannschaften zu sortieren und dann Sonderkarten und was weiß ich was. Also deswegen, das ist auch ein ordentlicher Lernprozess, ne, sowohl menschlich, wie jemand tickt, sich durchzusetzen und nett mit denen zu sprechen, obwohl sie hier Fußballstars sind und jeden Tag im Fernsehen sind. Ja, also ich glaube, die lernen da was fürs Leben und die lernen aber auch ein bisschen was für die Schule.
Auf jeden Fall. Und auch, ich finde, man merkt auch, wenn ich mir die Videos mal angeschaut habe, man merkt, dass das mir Spaß macht. Auch gerade mal diese Hater, die auch so angesprochen wurden. Ich finde, du kannst nur Hater werden, wenn du einfach nur ein Video anschaust. Aber wenn ich mir auch, ich schaue mir eigentlich immer alle Videos an, auch wenn ich mal was verpasst habe, schaue ich mir auch noch die alten Videos an. Und ich finde, man merkt einfach, ich fühle auch meistens mit. Ich auch beim Barkok-Video habe ich mich auch richtig gefreut, habe ich auch richtig gegrinst, als ich das gesehen habe, weil du freust dich einfach als Fan, so wenn Haaland dann einen lustigen Kommentar. Aber es ist auch einfach, glaube ich, für die Social Media Gemeinschaft ja cool, ne, diese Sachen, weil du wirklich mitfreust, du kriegst auch eine Gänsehaut, wenn du diese Sachen siehst und du freust dich einfach mit und merkst auch, dass das den Kindern richtig Spaß macht. Also, ich finde das richtig cool und das ist eine Frage, um zu formulieren. Ja, was macht das mit dir, wenn du auch diesen positiven Support bekommst? Durch die Hasskommentare, das ist natürlich, oder die kritischen Kommentare, ach, die sind unhöflich, ihr wollt da nur Geld draus machen, hast du gerade alles schon erwähnt. Aber was machen denn die positiven Kommentare mit dir?
Ja, die positiven, das ist im Prinzip die Motivation, das weiterzumachen, ne? Und wenn ich die Relation sehe zwischen negativen Kommentaren und positiven, ne, dann ist das so 20-80, ne? Also 20 positive, 80 negative. Ja, ich meine, ich will mich eigentlich gar nicht groß immer äußern, irgendwie nur darauf reagieren, ja. Also weil es wie eine Art Rechtfertigung ist. Ich muss mich für nichts rechtfertigen, was Real Life ist. Ja, und ich weiß auch nicht, was die Motivation der Menschen ist oder wer die Menschen überhaupt sind. Teilweise habe ich halt das Gefühl, das sind selber noch vielleicht Minderjährige oder selber noch Schüler oder was, ja. Und die haben einfach noch nicht die Lebenserfahrung halt zu sagen, ja, also die spielen sich dann auf, als wenn sie perfekt wären, als wenn sie immer gesagt, bitte und danke gesagt hätten, wo sie 7 Jahre alt waren. Ja, und da kam dann ein Kommentar, ja, irgendwie mit dem Kevin Trapp, mit den Handschuhen, als er die geschenkt gekriegt hat, kam dann ein Kommentar, ja, er hätte doch sagen müssen, nachdem er zu ihm gekommen ist, Kevin Trapp, ich habe da mal eine Frage. Darf ich bitte deine Handschuhe haben? Also, das ist so eine Formulierung, weißt du, die schreibst du, ne? Also die sagst du aber noch nicht mal im Sprachgebrauch als Erwachsener. Ja, also mit den Höflichkeitsfloskeln, ja, und ich meine, das kannst du von Kindern halt nicht erwarten. Und die positiven Kommentare, die kommen dann meistens über private Messages, in Instagram, also gar nicht mal, dass die in den Kommentaren sind. Ja, und das freut mich extrem. Ich habe vorhin auch gerade wieder eine gekriegt, irgendwie, da hat mir jemand geschrieben, dass er die Videos immer feiert, wenn er die sieht und das total cool findet. Ja, was mich ein bisschen traurig macht, ist, wenn dann Kinder schreiben und so, ich finde das total cool, irgendwie von dem Papa, dass er das macht, ja, und dann antworte ich natürlich da drauf, ja, irgendwie, weil ich so ein bisschen merke, da brodelt irgendwas, ja, und dann kommt dann halt, ja, mein Papa macht das mit mir nie und ich würde das so gerne mal machen, aber der findet Fußball doof und der hat da kein Interesse dran. Da merkst du halt, das ist ein ganz reines Herz irgendwie, was das schreibt und das ist aber jetzt nicht neidisch, ja, und da, beziehungsweise wird der Neid nicht in negative Energie in Form von, ja, negativen Kommentaren da ausgedrückt, sondern eher in, ja, ich gönne euch das, aber ich wünschte mir, ich hätte das auch. Und das ist dann schon wieder fast verletzend für mich, weil ich so denke, so weißt du, am liebsten würde ich dich jetzt einpacken und würde sagen, komm mit. Ja, und dann machen wir mal zusammen eine Tour irgendwie, weil dann habe ich auch einen kleinen Mensch glücklich gemacht. Du weißt ja mal nie, in welchen Verhältnissen die Menschen leben, ne? Können sie es leisten, können sie es nicht leisten? Inflation, Spritpreise, Energiekosten und, ja. Also, das belastet ja viele Familien auch extrem, so dass so Sachen ja eigentlich echt ein Luxus sind und halt nicht die Normalität darstellen, ne? Irgendwie mal jede Woche nach Frankreich zu fahren oder so. Mal für einen Tag. Ja. Ist schon Luxus, ne? Und das ist halt auch die Gefahr, wo ich sage, da müssen die Jungs, müssen da eigentlich auch mal merken, dass das was Besonderes ist, ne? Aber für die ist es normal. Für die ist das normal, ja. Also das siehst du, wenn du das Ronaldo-Video dir anguckst, ne? In München, ja. Das war ja, keine Ahnung, das waren ja 60 Securities oder so, ja. Und Ronaldo, ne, das war komplett von der bayerischen Polizei abgeschirmt, ne? Das war ja noch Sahnehäubchen, er durfte ja keiner hin. Und Ronaldo ist an ihm vorbeigelaufen und dann hat er ihn schon angesprochen. Und in dem Video, also ne, in dem Video siehst du, wie der Ronaldo mit der Hand zuckt, ne? Also der geht und zuckt mit der Hand und macht so, komm, ne? Aber da haben ihn die Polizisten zurückgehalten und ich habe das in der Situation gar nicht gesehen. So, und dann hatte er ja zwei Trikots unterschrieben, die da so auf so einer Empore lagen. Und ein Betreuer hatte Elias gesehen und hat den Ronaldo angetippt und gesagt, guck mal, der Kleine da, der würde gerne noch ein Autogramm. Und dann hat er ihm ja signalisiert, so, jetzt komm hierher, ne? Und dann sind wir ja von der Polizei da auch durchgelassen worden, alle beide. Und er geht zu Ronaldo. Ja, er nimmt die Karte, die hält er erstmal wirklich mit ausgestreckten Armen, ne? Du musst immer dran denken, Corona, Abstand halten, ne? Und ich meine, Kinder machen es oder lassen es bleiben. So, ausgestreckter Arm geht er zu Ronaldo. Dann gibt er ihm die Karte. Was macht Ronaldo? Ronaldo nimmt die Karte, legt die auf das Trikot, was er unterschrieben hat. Er hat ja noch einen Stift in der Hand von dem Trikot, wollte die Karte unterschreiben. Was macht Elias? Gibt ihm als nächstes seinen Stift. Was macht Ronaldo? Nimmt seinen Stift, ja, unterschreibt die Karte. Was macht Elias in der Zeit, wo Ronaldo unterschreibt? Elias guckt so ein bisschen nach links, ja, guckt so bei der Polizei und also wartet quasi, ne, aber ohne ihn jetzt zu fixieren, ne? Und dann streckt er seine Hand aus, weil er die Karte ja wieder haben wollte von Ronaldo. So, was macht Ronaldo? Ronaldo nimmt die ausgestreckte Hand von ihm, ja, und führt ihn quasi und dreht ihn quasi zu einem Foto. Also, dass der Kleine ein Foto mit Ronaldo hat. Der Kleine wollte ja die Karte wieder haben. Die Karte hat er aber genommen, hat sie auf die Trikots gelegt, weißt du, nimmt den
Ja.
Arm, dreht den Kleinen rum und macht ein Foto. Ja, und warum sage ich, ist das für die Normalität geworden? Weil, ich meine, du kennst andere Videos, ne, von hier so Platzstürmern oder wie auch immer die da heißen oder die da hinrennen und die da umarmen und was weiß ich was, ne? Nichts davon hat er gemacht. Und nichts davon haben wir in irgendeiner Form besprochen oder so. Ich habe mir das Video ja 10.000 Mal angeguckt, ja. Und wenn du das dann so siehst, wie er da agiert, ja, da kann ich nur sagen, Hut ab vor dem kleinen Mann, ne? Und wann war das? Das war letztes Jahr ja bei der Euro. Das war Juni oder was, ne? Und Weihnachten kam er dann zu mir an und sagte dann zu mir, du Papa, ich bin der Einzige bei mir in der Klasse, der Ronaldo bis jetzt gesehen hat. Ach.
Ja.
Ja, da merkst du dann quasi so ein halbes Jahr später ungefähr, ja, irgendwie, dass er so langsam anfängt zu realisieren, dass das was war, was ihm, also, ne, also was Seltenheitswert hat. Ja, oder was er eher schätzen müsste, ne? Und von daher ist das eine gewisse Normalität, die ist gut, irgendwie, wenn sie mit den Stars so umgehen, weil Selbstbewusstsein hilft, wird ihnen immer helfen zukünftig im Leben. Ja, egal wer vor ihnen steht, da bin ich immer für Gleichbehandlung, egal welche Rasse, egal welches Alter, egal welches Geschlecht. Ja, das finde ich gut irgendwie, dass sie da so reagieren, auch egal ob jemand Geld hat oder nicht, müssen alle gleich behandelt werden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich eine Gefahr, ne? Nicht mehr zu schätzen, was man eigentlich da hat, weil sie es ja anders gar nicht kennen quasi, ne? Mit Ausnahme von Corona, da haben sie dann schon kennengelernt, irgendwie, dass das nicht mehr geht. Ne? Und das haben sie es aber auch schwer vermisst.
Aber ich finde, das ist auch einfach das, was man merkt. Also gerade bei solchen Videos, also ich möchte ja auch als Zuschauer gar nicht sehen, wie die Kinder Ronaldo das anschauen, ihn tausend Floskeln, Höflichkeitsfloskeln auch bei den anderen Spielern um die Ohren schmieren, weil dann weiß ich ja irgendwie, das kann nicht so echt sein. So sind Kinder nicht. Also wir werden ja alle mal Kinder, wir wissen ja, wie wir uns verhalten. Du merkst einfach auch als Zuschauer, dass das ist echt und das macht einfach Spaß, wenn du merkst, die sind nicht hundertprozentig bewandert mit Sprache und Ausdruck, und das ist auch das, was Spaß macht bei den Videos, wenn du merkst, so hätte ich auch reagiert als Kind. Und ich finde das einfach was das auch ganz so nahbar macht, die Videos, warum ich das so gerne anschaue. Ein weiterer Aspekt, der ein bisschen so gewachsen ist während der Folge bei mir, die Frage der Funktion oder der Funktion von Profis, die ich mir immer wieder stelle. So ein Profi hat ja eigentlich extrem viel Macht auch über so das Bewusstsein von dem Kind, weil du ja eigentlich mit einer kleinen Aktion schon die Wirkung von einem Verein, du hast angesprochen, von einem Verein ändern kannst, von dir selbst. Du kannst Menschen glücklich machen für einen Tag, für ein Jahr, für eine Woche in der Schule, nur mit einer kleinen Aktion. Es ist eigentlich auch schon so eine enorme Sozialwirkung, die so ein Profi, so eine Unterschrift auch schon hat. Ja, also weiß ich auch ab und zu mal, ich bin in der Nähe Köln, beim Köln-Training war und habe Unterschriften bekommen. Ich habe mich gefreut, wie Oscar, noch tagelang. Das ist einfach so eine enorme Wirkung, die du als Profi hast. Merkst du es auch?
Ja, also ich merke das halt natürlich, ne? Ich merke das bei den Kindern, ja, ich merke das aber auch bei mir irgendwie, weil man sich halt dann danach freut, ne? Weil man dann einfach sagt, boah, wie geil ist das denn, ne? Keine Ahnung, der Erling Haaland hat jetzt, wir waren ja in München, als hier Bayern gegen Dortmund gespielt hat, ne? Sind wir auch nach München gefahren, und da hat der Erling Haaland hat den Jungs 11 Karten unterschrieben. Ja, was meinst du, wie glücklich die waren oder ich auch, wie froh ich bin irgendwie hier, dass wir die 11 Karten in unserer Sammlung haben. Weil wie gesagt, wir haben ja 40 Karten unterschiedliche, ne? Und ich meine, Ende der Saison, keine Diskussion, wird der Haaland höchstwahrscheinlich wechseln. Ne? Ich weiß nicht, ob der Tod von Raiola da jetzt irgendwie noch Auswirkungen hat, aber das wird passieren, ne? Und dann bist du natürlich froh irgendwie, wenn du das hast und wenn du dann so eine Situation erlebst wie der Kleine. Der Elias hat ja den Haaland tatsächlich das erste Mal in München richtig wahrgenommen. Und da stand er dann vor dem und da sagt er den, Haaland, du bist aber ganz schön jung. Warum? Dass er jung ist, das weiß er nur, weil er jeden Tag die Kicker-App durchliest und guckt sich dann die Mannschaften an, die Spieler an, wann die geboren sind, wie alt die sind. Ne? Und das guckt er sich den ganzen Tag an, so verrückt ist der. So, und dann steht er vor ihm, dann wusste er ja, wie alt er ist, also ist er noch jung. So. Und dass er aber so groß ist. Das wusste er nicht, deswegen hat er ja zu ihm gesagt, du bist auch ganz schön jung und du bist ganz schön groß. Das hat er so nämlich nicht erwartet. Ja, und das ist sowas, weißt du, das kannst du ja dem Kind auch nicht sagen, ja. Und dann liest du einen Kommentar da drunter, da steht dann drunter, ja, das sind alles die vorgekauten Sätze der Eltern. Ja, das kann ich meinst du, ich stelle mich da hin und sag dem, wenn der Haaland kommt, dann sagst du dem jetzt, du bist aber jung und du und das hat er in 2 Sekunden vergessen. Das kann er gar nicht wiederholen. Ja. Und das hat extreme Auswirkungen. Es gibt ein Video von Instagram, das hat The Rock, ne, also hier unser Wrestler hier, Dwayne The Rock Johnson. Das hat er während Corona, hat er mal so eine Q&A-Runde gemacht für seine Fans. Und da war auch eine Frage, war genau die gleiche Frage, die du gestellt hast. Ne? Wie beeinflusst es quasi so ein Autogramm Menschen? Und dann hat er mal so seine Story erzählt und hat gesagt, wo er herkam mit Wrestling und so, und dass er da der Superstar war und mega gefeiert und überhaupt. Ne? Und er war der Tollste, wenn er kam und so weiter. Und dann war er in einem Restaurant und dann kam jemand zu ihm. Und hat ihn um ein Autogramm gebeten. Und ihm hat das aber nicht gepasst in der Situation, weil er sich da gestört gefühlt hat und hat das Autogramm quasi gegeben, aber hat der Person mit dem Autogramm ein ganz schlechtes Gefühl gegeben. Also das hat er selber gesagt, ne? Er hat ihm ganz schlechtes Gefühl gegeben irgendwie. Und dann hat er sich selber reflektiert und hat gesagt, was ist denn eigentlich passiert heute Abend? Ich habe ein Autogramm gegeben und trotzdem, dass ich ein Autogramm gegeben habe, ja, ist der Mensch mit einem schlechten Gefühl rausgegangen. Will ich das? Will ich diese Macht ausnutzen, Menschen mit einem schlechten Gefühl weggehen zu lassen? Also sprich, den Autogrammwunsch abzulehnen oder ihn zu machen, aber widerwillig zu machen und so, dass der halt einen negativen Eindruck hat. Ich habe Dwayne The Rock Johnson persönlich gesehen, ja, ich versetze mich jetzt in die Situation, ich habe ihn selber noch nicht gesehen, ja, und du gehst da weg und denkst dir, boah, was ein Idiot. Ja, der hat mir das zwar jetzt geschrieben, aber der ist ja im Fernsehen total nett und lächelt immer und so. Und jetzt irgendwie siehst du den und, nee, also, sorry, Filme gucke ich mir
Ja.
nicht mehr an, ne? Das ist ja genau das, was du meinst, ne? Und da sagte, und da hat er sich in seinem Leben geschworen, das wird nie wieder für ihn passieren. Ja, das wird er nie wieder machen. Ja, und das fand ich so beeindruckend irgendwie, wo ich mir so gedacht habe, das müsste mal so der ein oder andere Profi dann auch mal sehen. Ja, von daher, das ist eine Macht. Ob die sich der Macht, ob die so reflektiert immer sind, irgendwie wie das Dwayne The Rock Johnson tatsächlich reflektiert hat, mag ich gar nicht, also mag ich nicht zu sagen irgendwie, ne? Also, wobei natürlich klar ist, irgendwie, überlegt er mal Bayern München, ja, boah, wie viele Leute sind immer da, wenn Bayern München da ist? Ja. Und dann sollen die da jedem neuen Karten unterschreiben, der da ist, ja, und da stehen 50, 60 Mann. Das funktioniert ja zeitlich alleine schon dahinter nicht. Da musst du das aussortieren, ne? Und dann ist aber auch klar, ne, irgendwie, wenn die Kids sehen, ne, dann ignorieren die nicht. Ja, also dann bevorzugen die logischerweise halt die Kids, ne? Und da muss ich halt sagen, das kann ich halt auch nachvollziehen. Ja, weißt du, wenn ein Erwachsener da hinkommt, ja, keine Ahnung, ne, der so alt ist wie ich und da sich die neuen Karten unterschreibt, was willst du mit den neuen Karten, ja? Da unterschreibe ich da lieber dem Kind irgendwie, um die glücklichen Augen des Kindes zu sehen. Der Erwachsene wird den Schmerz schon verkraften. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Ja, und da entscheidet es halt die Masse, ne? Also da entscheidet es echt irgendwie die Masse der Menschen, die da ist. Ja, auch darüber irgendwie, wie viel Zeit ist denn überhaupt da, sich dem jedem Wunsch quasi zu widmen, der herangetragen wird an die Profis, ne? Aber da muss ich schon sagen, das ist schon cool, ne? Also hier in der Bundesliga, viele, viele haben halt nicht so ein ganz so ein schönes Autogramm, die müssen halt hier viele Autogramme schreiben. Deswegen sammle ich halt auch so gerne irgendwie in Spanien oder in Frankreich oder in Italien, weil da gibt es relativ wenig Autogrammsammlungen. Und wenn du da ein Autogramm kriegst von einem Spieler, dann kriegst du ein richtig, richtig schönes Autogramm. Also wenn ich mir angucke, ich habe Tolisso gesammelt in Metz, irgendwie, wo die gegen Nancy gespielt haben. Das war noch die Saison, bevor er zu Bayern gewechselt ist. Ne? Da hat er seine Unterschrift drauf gemacht und da kannst du jeden einzelnen Buchstaben lesen. Hat dort drunter noch in Druckbuchstaben Tolisso geschrieben. Ne? Da hat er mir auch 7, 8, 9 Stück unterschrieben. Immer so. Ne? Und bei Bayern jetzt gekriegt, ne, irgendwie vorgestern, ne, das ist nur noch ein S. Irgendwie S mit dem Strich, ne? Also das verändert sich ja dann auch, das Autogramm. Und je mehr Wünsche da sind, je kürzer wird es, ne? Und je schlechter wird es dann halt auch.
Ja,
Ja.
Du hast angesprochen, dass es auch in Deutschland echt viele gibt. Gibt es auch Leute, die du irgendwie auch immer wieder siehst bei bestimmten Stationen? Irgendwie auch Leute, die auch mit den Kindern oder allein unterwegs sind, wo du denkst, oh, die habe ich ja schon mal jetzt in München gesehen, jetzt sind die hier auch noch in Dortmund. Gibt es da auch irgendwie Leute, die immer wieder kehren, sage ich mal?
Meinst du jetzt von den Spielern oder meinst du
Von
von den Sammlern?
den anderen Sammlern, genau.
Ja, immer, immer, immer. Ja, also das ist sogar so, ne? Guck mal, wenn ich jetzt nach Straßburg fahre, dann weiß ich, ich habe in Straßburg die drei, vier Leutchen, die ich jedes Mal sehe. Ja, ich habe in Metz, sind es, glaube ich, fünf oder sechs, die immer da sind und man kennt sich logisch, also man lernt sich darüber kennen, ne? Und hier in Deutschland ist es halt auch so. Ne, klar, es ist regional begrenzt. In Frankfurt sind halt nur die Frankfurter, ja, bei dir in Köln. Ruhrpott ist halt immer, auch immer mehr von den Sammlern her, weil einfach viel mehr Mannschaften und viel mehr Sammler da oben wohnen. Aber du, also sagen wir es mal so, du kennst die bundesweit, ne? Also bundesweit kennst du die Sammler, entweder vom Sehen her oder vom persönlichen Kontakt. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht derjenige, der da hier irgendwie mit jedem Sammler bundesweit die Kontakte haben muss, aber ich weiß genau irgendwie, wenn wir nach Madrid fahren, wen wir da sehen werden, wenn wir die Mannschaften sammeln. Ne? Das weiß ich ganz genau. Ne? Und ich meine, ich fahre jetzt Montag in der Woche, fliege ich nach Valencia und bin halt 5 Tage da unten. Und dann geht es ja Richtung Valencia, Villarreal, Levante, Elche. So die Mannschaften Okazaki, der spielt, glaube ich, zweite Liga da in der Nähe, ne? Und da nochmal, der wird wahrscheinlich auch bald Karriereende haben oder nicht mehr in Spanien dann spielen. Das sind dann halt so Aktionen, die macht man, aber die macht man logischerweise ohne die Kinder, weil die sind dann ja in der Schule. Und da siehst du da unten auch immer wieder die gleichen Menschen, ne? Also da weiß ich schon genau, irgendwie Valencia, da werde ich den sehen mit dem roten langen Bart, ich weiß nicht, wie er heißt, ne? Und der Klatze, der kommt aus Villarreal, der hat aber keinen Bock, in Valencia Auto zu fahren, was nachvollziehbar ist. Ja, irgendwie der Verkehr da so dramatisch ist, aber die siehst du dann und wenn du die siehst, dann hast du da halt auch automatisch irgendwie wieder Anknüpfungspunkte oder Kontakt halt irgendwie miteinander und tauscht dich aus, ja, oder vernetzt dich über die sozialen Netzwerke und tauscht dir dann halt die Informationen aus, ne? Weil ja, ich meine, in welchem Hotel ist halt welche Mannschaft und so, ne? Das ist natürlich im Ausland halt schwieriger herauszufinden, als es das halt in Deutschland jetzt ist, wo du die Sprache einfach besser sprichst, ne? Ja, deswegen hast du quasi in jedem Ort hast du so deine Leute, ne? Und wenn jetzt beispielsweise Lyon kommt, ne, und die kommen am Samstag nach Straßburg und spielen Sonntag da, ja, und ich Sonntag erst hinfahren kann, dann habe ich nicht mehr die Chance, irgendwie zum Flughafen zu fahren und den Bus abzufangen und dann den Bus hinterher zu fahren zum Hotel. Ja, dann muss ich schon wissen, wo sie sind. Oder ich muss mir halt die 5 Hotels, die in Frage kommen, muss ich halt anfahren. Ne? Ja, und dann hat man Kontakt über die sozialen Medien und weiß dann halt schon über die Leute vor Ort irgendwie, in welchen Hotels sie sind und kann dann halt gezielt dahin fahren. Also das ist schon wichtig. Ne?
Darf ich nochmal, wurde auch teilweise bisher ein bisschen angedeutet, der Kostenfaktor. Ja, wie viel kostet das Haus jetzt so? Ja, erstmal so grob überschlagen, vielleicht gibt es auch so eine klare Summe. Und ist es das wert? Also natürlich sowohl finanziell, wahrscheinlich eher weniger, so ist es halt bei Hobbys, als auch natürlich dann irgendwie vom Herzen her.
Also, das ist kein günstiges Hobby, ne? Es ist definitiv kein günstiges Hobby, aber welches Hobby ist das? Ja, und jetzt kannst du dir natürlich durchrechnen, ne? Wenn der Liter Diesel irgendwie 2 Euro kostet und du irgendwie 600 Kilometer fährst irgendwie nach Straßburg und zurück. Ja, und verbrauchst da irgendwie deine 7 Liter. Ja, 7 mal 6 sind 42, ne? Mal 2 sind, das sind 84 Euro weg nur für Benzin.
Ja.
So, plus die Zeit, ja, die du nicht in Geld aufwiegst, ja, plus die Karten, die du noch nicht gekauft hast, ja, und da kannst du pro Kartenserie auch rechnen, dass du 200 € mal locker irgendwie los bist, ja, wenn du nicht noch Einzelkarten nachbestellen musst und, ne, und Album und allem drum und dran, plus Übernachtungen, wenn du dann da mal irgendwo übernachtest, ne, also das sind schon mehrere 1.000 € im Jahr.
Oh ja, na, das ist krass.
Das ist so, ne? Und ich meine, da wäre es natürlich nicht schlecht, wenn du das Zeug verkaufst, ne? Aber ganz ehrlich, dann kann ich nicht mehr arbeiten gehen, weil ich habe dir ja gesagt, 15.000 bis 20.000 Doppelte. Soll ich die jetzt alle in eBay einstellen als Einzelauktion? Wäre ich ja irre. Ja, und ich kann froh sein, dass meine Frau da echt so cool drauf ist und sagt, hier, ich habe dich so kennengelernt mit dem Hobby, ne? Und mir ist es lieber, du machst das Hobby, ja, als dass du jetzt beispielsweise wie viele andere irgendwie da auf Fußballwetten stehst oder irgendwelche Wettbüros gehst oder so oder abends dich da irgendwie besäufst oder sonst irgendwas. Ja, das ist mir lieber irgendwie, ich weiß, du fährst nach Straßburg, du fährst nach Metz, da kannst du keinen Alkohol trinken, weil du Auto fahren musst. Ja, ich bist auch lange weg, bist auch lange unterwegs, aber ja, was Sinnvolles ist es in ihren Augen ja nicht, ne? Kann ich schlecht sagen, du machst was Sinnvolles, aber was Sinnvolleres, als halt im Prinzip das Geld zu verblasen, indem ich mich halt betrinke oder ja, wie gesagt, halt irgendwie Sportwetten spiele oder so. Ja, also von daher weiß sie das halt auch einzuschätzen da finde ich cool irgendwie, wie wir das halt organisiert haben. Ja, und ich meine, sind Zwillinge, einer, die können bei ihr bleiben, die können bei mir bleiben, je nachdem, wie sie Bock haben, je nachdem, wie sie Ausdauer haben. Ja, ob sie da mit wollen, die langen Strecken in Kauf nehmen wollen oder nicht. Bei dem einen brauche ich gar nicht fragen, ne? Der ist sowieso immer dabei, der fragt mich ja, wo als nächstes hinfahren und der andere, wie er Bock hat. Fertig. Ja. Also von daher ist schon sehr kostenintensiv, weil, wie gesagt, wenn du so eine Woche oder ich war jetzt in Italien noch 10 Tage im März, da habe ich, glaube ich, irgendwie 15 Mannschaften oder so Serie A gesammelt. Ja, und dann da kannst du schon mal davon ausgehen, ja. Also sind, glaube ich, 4.700 Kilometer gefahren. Hat da tatsächlich einen Durchschnittsverbrauch von 5 Euro der Liter. Wir waren zu zweit, also noch ein Sammelfreund von mir. Und dann halt Übernachtung. Jeden Abend kannst du rechnen, irgendwie zwischen 80 und 100 Euro, weil wir da nicht in die günstigsten Hotels gehen, ja, sondern fast immer in den Mannschaftshotels gepennt, zufälligerweise irgendwie. Da die Mannschaften da hingekommen. Ja, das ist mal so eine Woche, sind dann auch mal, keine Ahnung, 1500 Euro sind ja schon mal locker weg, ne? Wenn nichts weiter. Also nur tatsächlich für die Reise und für Sprit und Essen oder was weiß ich was, ne? Ohne die Karten zu rechnen. Also schon teurer. Aber schön, schön. Das ist halt, ne? Guck mal, wir sind mal eine Tour gemacht, sind nach Udine gefahren, von Udine nach Venedig am gleichen Tag, ne, haben Udine vormittags gemacht, sind auch bei einem Weltmeister vorbeigefahren. 1982, der hat in Udine gewohnt. Ja, dann sind wir nach Venedig gefahren, haben da Nani gesehen. Denn Nani spielt ja in Venedig, haben leider hier von Bayern, der von Marseille nach Venedig gewechselt ist, der war verletzt, den haben wir nicht gesehen. Ich weiß nicht gerade nicht, wie der heißt. Sind wir
Cuisance.
von.
Cuisance.
Ja, genau. Der war verletzt an dem Tag. Und dann sind wir, das war dann vorm Training irgendwie nachmittags, ja, und dann sind wir weitergefahren nach Bergamo. Haben im Hotel eingecheckt und lustigerweise war im gleichen Hotel Bayer Leverkusen, weil die haben ja gegen Bergamo gespielt. Das war am nächsten Tag war dann das Spiel irgendwie gegen Bergamo. Ja, und dann haben wir halt Bergamo haben wir gesammelt. Wir haben den nächsten Tag anstatt Leverkusen. Leverkusen haben übrigens kein Autogramm gekriegt in Bergamo. Ne? So geil. Ja, war die einzige Mannschaft, wo wir kein Autogramm gekriegt haben. Am nächsten Tag haben wir AC Mailand gesammelt. Dann haben wir uns mit Alto Belli getroffen. Weltmeister, der hat uns Kontakt zu anderen Weltmeistern hergestellt. Dann sind wir nach Mailand gefahren, haben uns mit denen dann getroffen vor Ort. Hat man einen Termin ausgemacht von den 82er Weltmeistern. Ja, und dann nach Verona, von Verona nach Sassuolo, von Sassuolo nach Bologna, ja, Bologna nach Florenz, Florenz dann über La Spezia hier, wo Thiago Motta Trainer ist, nach Genua, FC Genua und Sampdoria Genua und dann über Mailand Rückweg nochmal Florenz gemacht, irgendwie als die auswärts in Mailand gespielt haben. Ja, und dann halt über Bayern München zurück, ne? Bayern München und Union Berlin noch gesammelt, beide Mannschaften. Und dann, das war der Rückweg und dann sind wir nach Hause gefahren. Hat man dann 15 Teams oder so.
Also ich,
So sieht das dann, so sieht das dann aus, ne? Das ist dann schon auch extrem, ne? Also da musst du dann auch schon ein Faible haben und das muss gut organisiert und gut geplant sein, weil wir haben keine Ahnung, wann die Mannschaften trainieren.
na.
Und es war so, dass wir die Mannschaften mindestens zweimal alle irgendwie sammeln mussten, um annähernd irgendwie ja, das, was wir quasi erwartet haben, so 80% der Spieler zu kriegen, dann halt auch wirklich zu kriegen, ne? So. einmal in Sassuolo, kriegst keinen der Weltmeister. Ja, und dann musst du halt nochmal dahin fahren. Ne? Und schon sind wieder die nächsten 200 Kilometer irgendwie auf der Uhr. Ja, aber das ist dann halt so. Ne? Das ist viel Fahren, aber auch viel Freude. Und in den Städten ist es halt nichts. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht sagen, ob Florenz schön ist oder nicht, aber ich kann dir sagen, wie das im Training funktioniert und wie das Stadion aussieht und so weiter.
Das kann ich auf jeden Fall auch schön, dass du theoretisch ein guter Fußballtrainer wärst, wenn du die ganzen Trainings und Übungen und Aufwärmspielformen und so weiter schon gesehen hast in deinem Leben, dann könntest du bestimmt da gut reproduzieren. Vielleicht ein eigenes Buch rausbringen oder so.
Ja, das wäre vielleicht mal was, ne? Wobei ich vom Fußball keine Ahnung habe. Ich habe früher selber Leichtathletik gemacht und ich sagte ja, also Basketball ist mir lieber als Fußball und ich kann mit Fußball so richtig viel auch nicht anfangen. Also selten, dass ich mir irgendwie mein Spiel angucke oder ein Spiel im Fernsehen angucke. Das ist halt echt nur das Hobby, ne? Und die Unterschrift halt auf den Karten, ne? Also von daher werde ich wahrscheinlich kein guter Fußballtrainer, weil ich einfach von der Materie viel zu wenig verstehe. Das ist, aber ich bin tatsächlich, bin ich hier bei meinen Jungs irgendwie, ich bin ja auch Fußball hier im Verein und da sind natürlich so eine Horde von 22 Kindern irgendwie, wenn die da sechs, also 3 gegen 3 spielen. Ja, ihr seid 22 Kinder, ne? Aber dann. Nee, nicht in der Klasse, schätze, im Fußballtraining. Im Fußballtraining seid ihr 22 und dann muss der Papa als Trainer, auch wenn er keine Ahnung hat, bei den Kids dann aufpassen, dass die die Regeln vom Funinho einhalten.
Ja, Juninho, das ist ja jetzt auch hier bei uns das neue anerkannte Spielform, bin ich mal gespannt. Was daraus wird, dann noch eine Frage, ja, vielleicht etwas komplex. Würdest du sagen, du liebst den Fußball?
Ja.
Ja, simple Antwort, ja, das finde ich spannend. Auch diese ganze Perspektive, die du dann habe ich mitbringst, das ist einfach so unglaublich spannend und ich finde auch, das war jetzt auch für mich noch eine wichtige Antwort, aber ich finde, wenn man den Fußball nicht lieben würde, dann könnte man so ein Hobby auch nicht machen. Ich glaube auch Leute, die den Fußball nicht lieben oder etwas nicht so ein anderes Sport hat oder ein anderes Hobby nicht so lieben wie dieses oder wie den Fußball, die können das, glaube ich, auch nicht wirklich nachvollziehen. Natürlich können auch einige sagen, jetzt Zeitverschwendung, Geldverschwendung, aber ich denke, es ist doch am Ende, ist es doch diese Liebe zum Fußball, diese Liebe zum Sammeln, die einen da antreibt und man kann eben Liebe nicht, ja, jetzt Liebe zu einer Leidenschaft, in einer Leidenschaft nicht in Geld, auch nicht in Zeit ausdrücken. Das ist einfach da. Es gibt auch Amateurkicker, die wirklich dreimal die Woche zum Training gehen. Kann man auch sagen, das ist Zeitverschwendung, am Ende habt ihr nichts davon. Aber es ist einfach diese Leidenschaft, es ist einfach diese Liebe zum Fußball, zum Sport und die auch so unglaublich ist und die euch auch nochmal das hier gerade gezeigt hat. Und das finde ich einfach mega spannend und mega krass darüber nachzudenken. Ich will einfach auch nochmal die Kommentare sehr intensiv darüber nachdenken, wie umfassend diese Leidenschaft ja funktioniert. Aber wie siehst du das?
Ja, also ich geb dir absolut recht, ne, weil also du kannst es ja eigentlich nur als Liebe definieren, weil sonst würdest du es ja gar nicht machen, sonst würdest du es ja gar nicht so antreiben, ne? Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass die Liebe eher auf dem Hobby logischerweise liegt als auf dem Spiel an sich, ne? Weil ich meine, klar läuft jetzt Liverpool gegen Villarreal, ne? Aber wir haben ja so nett miteinander geredet, ja, oder ich habe so viel geredet, irgendwie, dass ich es 1-0 nicht mitgekriegt habe und es jetzt schon 2-0 steht.
Oh.
Ja, also von daher wird das nochmal eine ganz knappe Sache irgendwie zwischen denen. Ja, aber da habe ich den Fokus eher neben dem Platz als tatsächlich auf dem Platz. Was ich halt echt so mega finde, ist dann halt die Stimmung, ne? Gerade halt hier in Frankfurt, ja, weil das ist halt echt tatsächlich ein Erlebnis, ne? Aber wie gesagt, ich liebe das Drumherum mehr als das da drin, ne? Aber deswegen ist dieses Liebe zum Fußball, ne? Liebe zum Fußball mal anders.
Wenn wir in Richtung Zukunft schauen, was hast du, wie lange kann ich noch begeistern, wie lange kannst du das noch mitmachen? Was wirst du da vermuten?
Ja gut, ich meine, es gibt immer Rahmenbedingungen, die das beeinflussen, ne? Ob das jetzt jobtechnisch ist oder ob das jetzt familiär ist, ne? Da wird es immer Situationen geben, die das beeinflussen, ne? Die halt einfach prioritätenmäßig wichtiger sind oder halt nicht. Ja, und ich sage mal, da geht halt Schule für die Kinder geht vor, ne? Wenn eine Familie irgendwas ist mit den Eltern oder so, das funktioniert so glücklicherweise halt auch noch. Ja, aber wenn da irgendwas sein sollte, dann wird es da halt ein Break geben, ne? ob ich mich da ganz davon mal absagen, ablösen kann, irgendwie wahrscheinlich, wenn ich nicht mehr kann. Ja, vielleicht nimmt die Intensität ab. Ja, da gibt es auch mal so Wellenbewegungen, wo man mal keinen Bock hat, wo man sich im Nachhinein ärgert, dass man es nicht gemacht hat. Aber von daher glaube ich, dass ich dem treu sein werde, so gut es geht. Ne? Aber bin mir auch dem bewusst, dass es andere Prioritäten im Leben gibt, die wichtiger sind, die aber jetzt schon wichtiger sind. Aber wie gesagt, wenn man es aufs Wochenende begrenzt, ja, dann hat man am Wochenende natürlich, ist es ja schon ganz cool irgendwie, wenn man da mal, keine Ahnung, in München ist, irgendwie oder nach Dortmund fährt oder nach Straßburg oder Metz oder wo es uns auch immer hintreibt irgendwie, wo wir sagen, ja, da gehen wir jetzt gerne nochmal hin, da sehen wir nochmal den einen oder anderen Spieler, der dann vielleicht irgendwann mal nicht mehr da ist. Ne? Also von daher ist das so der Plan für die Zukunft quasi, ne? Gibt natürlich noch so kleine individuelle Pläne, ne? Weil es gibt hier natürlich ein paar Zwerge, die so Vorstellungen haben, wen sie gerne sehen würden, ne? Der eine ist Verteidiger und würde gerne Sergio Ramos treffen, ne? Und der andere würde gerne nochmal Mbappé treffen und Lionel Messi, logischerweise, ne? Das lässt sich schon realisieren. Ja, aber das muss dann halt auch gut geplant sein und es muss tatsächlich die Möglichkeit gegeben sein, ne? Aber wie gesagt, ich glaube, wenn ich das wirklich will und die Zeit habe und das in Angriff nehme, dann kriegen wir das auch hin. Weil die Lücken gibt es im System.
Ja, zum Glück, das macht ja irgendwie den Fußball dann auch an der Stelle aus. Ich merke ja schon, wir kommen Richtung Ende, haben ja auch sehr, sehr lange jetzt miteinander gequatscht. Ja, als Abschlussfrage, ja, schwierig jetzt einen guten Abschluss zu finden. Ja, was ich vielleicht noch gar nicht gefragt habe, das möchte ich auf jeden Fall nicht unausgesprochen lassen. Was ist eigentlich dein Lieblingsverein? Welchen Verein hast
Frankfurt.
du? Ja,
Eintracht Frankfurt.
gedacht.
Ganz klar. Die launische Diva von Mainz, ne? Die hat die komplette Sinuskurve nach oben und nach unten, ne? Da musst du durch Höhen und Tiefen gehen und es ist unglaublich, was sie leisten. Und ja, ich kann echt nur sagen, also ich bin jedes Jahr und immer wieder massiv beeindruckt irgendwie, was die Jungs da irgendwie zaubern in der Euroleague. Wenn sie Euroleague spielen, brauchen ja dann immer mal Jahr Pause dazwischen. Hoffen wir mal, dass das nächste Jahr Pause belohnt wird mit dem Jahr Champions League. Hätte ich nichts gegen irgendwie,
Ja.
wenn sie in Sevilla gewinnen. Da hätte ich tatsächlich überhaupt nichts gegen. Ne? Von daher ist da die volle Emotion drin und das ist auch das, was tatsächlich die Liebe zum Fußball ausmacht. Ne? Irgendwie, wenn du das erleben kannst, wenn du dich ärgerst irgendwie, wenn sie da verloren haben und wenn du dich freust wie Bolle irgendwie, weil sie Niko Kovac mit Bayern München irgendwie aus dem Stadion geschossen haben oder hier FC Barcelona da absägen und du siehst einfach nur 30.000 Menschen in dem Camp Nou und denkst dir, wie geil ist das eigentlich? Also wie geil ist der Support der Fans und wie geil hat die Mannschaft irgendwie das gemacht, ja? Und ich habe in die Augen geguckt der Spieler und habe gesehen irgendwie, dass eine Unsicherheit da war, als sie ins Camp Nou eingelaufen sind. Und wenn ich da mal sehr, sehr stark drauf achte, irgendwie, wie ist die Einstellung, ja? Und die war sehr, sehr demütig, sehr, sehr verunsichert. Das war das, was ich wahrgenommen hatte. Und dass sie dann so einen Auftritt hinlegen und da ruckzuck in Führung gehen, da habe ich gedacht, ey, wie kannst du dich denn so täuschen? Ja, und also wirklich absolut genial. Von daher kann ich Ihnen nur das Beste wünschen und ihr toi, 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 morgen Abend kommt West Ham hier an, dass das entweder mit dem Unentschieden oder am liebsten mit dem Sieg am Donnerstag dann das Finale klar gemacht wird und dann ist es nur noch ein Schritt, der zu gehen ist, und egal, ob es dann Leipzig wird oder Glasgow Rangers, dann müssen sie den letzten Schritt auch noch gehen. Ich glaube, da wird die Motivation und die Unterstützung der Fans, da wird es nicht dran mangeln. Dann sollten sie dies ja vielleicht noch was ganz Großes hinkriegen. Das wäre geil.
Und da habe ich jetzt auch eine gute Abschlussfrage gefunden, gerade in Richtung Eintracht Frankfurt schauen. Welchen Job würdest du gerne im Eintracht Frankfurt übernehmen? Welchen Job würdest du aus dem vom Herzen her gerne machen? Und natürlich dann der Gegenpart, welchen Job könntest du von deinen Fähigkeiten her machen?
Ja, dadurch, dass ich selber Trainer bin, ja, Kommunikationstrainer und Trainer für Führungskräfte, Management, und halt Kommunikation, ja, geht es natürlich in die Richtung Kommunikation, ne? Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, genauso, aber auch wie Pressesprecher, ne? Also ich überhaupt gar keine Schmerzen, überhaupt gar keine Probleme mit. Pressesprecher zu sein, als auch, wie gesagt, halt Kommunikationstraining, sei es jetzt irgendwie für Interviews oder sonst was. Aber ich hätte auch keine Schmerzen damit, irgendwie der Bodyguard zu sein, irgendwie für die Eintracht, ja, wenn die mal, wenn es mal zu Auswärtsspielen geht, weil ich kenne die Schlupflöcher, ich weiß, wo es Lücken gibt. Und die Frage ist, sind die so gewollt oder sollen die abgestellt werden? Und wenn ja, wüsste ich wie.
Stimmt, das ist natürlich das Hobby mit sich.
Ja, aber es ist ja nicht gewollt, ne? Also von daher, ich meine, da ist ein bewusster Bezug auch zu Fan-Nähe da, ne? Und von daher alles gut. Aber das sind tatsächlich verschiedene Dinge irgendwie, die ich da übernehmen könnte. Aber es ist ja absolut hypothetisch.
Weiß, vielleicht hört der Radio den Podcast an und er ruft dann morgen an und dann. Hast du einen Job schon? Ja, kann ja
Ich
sein.
hab drei.
Ja, okay. Ja. Na gut, dann will ich auch, ja, ich denke, du musst morgen auch wieder arbeiten.
Ja.
Auch den Podcast an der Stelle beenden und mich ganz herzlich bedanken. Ja, wir hatten ja darüber gesprochen, dass Profis dafür eine Signalwirkung haben, für eine Vorbildfunktion haben. Ich finde, dass du auch und dass du bravourös erfüllt. Ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, auch für mich persönlich. Auch, ich schreibe ja auch einige Menschen an, ob die vielleicht Lust auf einen Podcast haben. Die meisten antworten nicht, wie das halt so ist, über Instagram. Umso froher bin ich, dass du geantwortet hast und dass wir einen Termin gefunden haben. Das hat mich auf jeden Fall sehr froh gemacht in dem Moment, weil ich das auch nicht sehr selbstverständlich sehe, dass wir so tolle Gäste haben und über sowas auch so lange sprechen können. Wenn du Familie und Kinder zu Hause sitzen hast, ein Champions League heute läuft. Von daher ganz herzliches Dankeschön. Ich habe sehr viel gelernt. Wenn ich auf jeden Fall noch nächstes Mal die TikToks sehe, werde ich auf jeden Fall nochmal das Hintergrundwissen mitnehmen. Ab und zu schaue ich auch mal gegen die Hate-Kommentare an und versuche da irgendwas noch zu bewerkstelligen. Und ja, ich freue mich einfach, in Zukunft die Videos weiterhin zu sehen und wünsche euch natürlich ganz herzlichen Erfolg noch bei weiterem Hobby und weiterem Sammeln und gebt noch einmal ab.
Ja, euch auch vielen Dank. Also mich hat es auch gefreut, die Einladung zu kriegen. Ja, weil es tatsächlich auch mal die Möglichkeit ist, mal auch mal ausführlich mal über die Dinge zu sprechen und auch mal die kritischen Seiten von dem Hobby zu sehen. Ja, ob es jetzt von Fanseite, also von Spielerseite ist oder halt aber auch von den Kommentaren her, ne, von den Followern. Von daher fand ich das gut und ich würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere das tatsächlich hört. Ja, und vielleicht auch, wenn der ein oder andere Papa dabei ist und eure Kinder auch irgendwie mal gerne zum Fußball wollen oder die Spieler mal sehen wollen, wenn ihr die Möglichkeit habt, auch wenn es nur einmal im Jahr ist, ja, nehmt euch die Zeit, das ist eure Familie, das sind eure Kids, das sind die Träume eurer Kids, vielleicht ermöglicht ihr sie ihnen, auch wenn es nur einmal ist. Ich glaube, das wäre cool.
Sehr schönes Schlusswort. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Wie gesagt, folgt gerne auch diesem Kanal. Den werde ich auf jeden Fall nochmal den ausführlichen Namen in die Videobeschreibung reinschreiben. Und dann wünsche ich auf jeden Fall den Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, je nachdem, guten Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Dirk für diesen wunderbaren Podcast.
Sehr gerne. Wir hören und lesen voneinander.
Auf jeden Fall. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.